damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit der Bärbel Breakout. Ihr Süßen, wir haben eine echt tolle Folge vor uns. Ich habe mir den Nasser eingeladen, Nasser El Ahmad. Wer ihn nicht kennt, kann ihn noch googeln, bevor es jetzt hier losgeht. Aber Spoiler Alert, wir erzählen das natürlich gleich auch alles in der Folge. Nasser hat eine echt heftige Geschichte hinter sich, hat das mit Bravour gemeistert, wie ich finde, hat sich nicht kleinkriegen lassen, strahlt immer noch, lacht viel, ist ein wunderschöner, bunter, lustiger Mensch, der ganz viel Freude und Leben ausstrahlt. Ja, ein sehr inspirierender junger Mann, und über den und mit dem reden wir jetzt gleich. So, ich freue mich auch vor allem, ne, die Geschichte, die gerade in Beirut passiert ist, die Riesenexplosion im Libanon, da kann er uns vielleicht auch was zu sagen, wie man konkret helfen kann. Es gibt ja 1000 Aufrufe zu 1000 irgendwelchen Spendengeschichten, und ich glaube, so langsam verliert man den Überblick und weiß auch nicht mehr so richtig, welche jetzt tatsächlich die richtige ist und wo man Geld irgendwo hinschickt und es kommt vielleicht in die falschen Hände. Auch dazu wird er uns was sagen können. Ich verlinke Nasser, die Spendenaktion und alles dazu in den Shownotes, wie immer. Bei YouTube ist es dann in den Kommentaren, und dann könnt ihr da nochmal eigene Nachforschungen anstellen beziehungsweise direkt auf den Link klicken und spenden. So. Ja, ich freue mich, meine Süßen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr könnt mich bitte gerne auch abonnieren. Das ist ja immer gut für so eine Podcast-Kanäle, auch wenn möglichst viele Abos vorliegen. A, kriegt ihr dann sofort die Podcasts zugeschustert, sobald ein neuer erscheint. Und B, taugt mir das gut, weil dann kann ich irgendwie das weiter wachsen lassen und ja, dafür sorgen, dass es hier immer größer und schöner und besser wird bei uns. Gut, ihr Süßen, habt eine schöne Folge, habt eine schöne Woche, und ich hab euch lieb und ertragt die Hitze gut, und bis dann. Tschüss. So, lass uns beten, dass es jetzt funktioniert. Es sieht schon mal gut aus. Guck mal, das ist eine normale Tonspur da. Mhm. Das ist nicht so komisch abgehackt, pixelig, wie es vorher war. Ich glaube, es funktioniert.
Sagen wir mal so, 69, hier sind wir wieder bei Barbie Breakout.
Ruf mich an.
69.
Oh Gott, das hat funktioniert.
Yeah. Ich fasse es einfach nicht.
Oh, ihr Lieben zu Hause, ihr habt gar keine Ahnung, was ich gerade durchmache. Ich bin schweißgebadet. Ich habe mir heute den Nasser eingeladen, und jetzt sitzen wir hier, und das war total nett, und schmeiß das Ding an, und plötzlich Fehlermeldung. Ich konnte sie nicht beheben. Aber jetzt läuft es.
Okay. Kabum.
Ja, ich will es auch nicht beschreien. Hallo, mein Schatz.
Hi, mein Lieber.
Willkommen. Geht's dir gut?
Oh, mega. Es ist so warm. Ich schwitze wie verrückt, ey. Genau.
Wir können leider die Klimaanlage nicht anmachen, weil dann hört man das. Aber ich habe so einen kleinen Handfächer, den kann ich dir gleich geben. Dann kannst du dich.
Bitte.
Ich hol den jetzt. Augenblick. Darfst du jetzt nur nicht die ganze Zeit klacken lassen wie so eine hysterische Transe.
Kennt man doch die ganze Zeit.
Das ist der I Need Attention Fächer.
Ich schwör's dir, ich denke immer an alles. An Glitzer, wie du siehst im Gesicht. Ich meine, ja. Die Zuschauer können das gerade nicht sehen. An alles Mögliche, aber gerade an Fächer oder so, tja.
Du bist eine sehr bunte Erscheinung heute. Ich finde das total schön. Du trägst all die Neonfarben, die ich liebe. Ich liebe Limette, ich liebe dieses Neonpink. Das ist alles sehr schön.
Dankeschön. Ich meine, wir sind ja bunt.
Bist du immer so bunt angezogen?
Naja, häufig, sehr, sehr häufig. Gerade wenn ich so in bestimmten Bezirken rumlaufe, manchmal so provokant.
Okay.
So in Neukölln oder Kreuzberg, da bin ich ganz, ganz oft bunt, weil, wie man so schon kennt, diese Bezirke sind manchmal so ein bisschen düster und grau. Mache ich beabsichtigt. Aber ja, ich mag es, dieses bunte, vielfältige.
Du legst dich gerne an, oder?
Naja, nicht anlegen, sondern ich drück's direkt den Menschen einfach ans Gesicht, weil ich finde einfach, gerade Berlin ist bunt, sollte bunt sein, und in bestimmten Teilen von Berlin muss es einfach deutlich gemacht werden.
Ja, ja. Da hast du recht. Ich will jetzt gar nicht mit der Tür sofort ins Haus fallen. Du hast natürlich eine wahnsinnig spannende Geschichte. Viele von euch kennen die auch schon. Da kommen wir aber später noch zu. Ich will jetzt erstmal über die neuesten Ereignisse sprechen. Beirut ist ja gerade in der Superkrise, weil da diese furchtbare Explosion stattgefunden hat. Du bist aus dem Libanon, richtig?
Richtig, genau. Ich bin zwar hier in Berlin geboren, in Neukölln auch aufgewachsen, 15 Jahre lang. Aber meine Eltern, die kommen halt ursprünglich aus dem Libanon, also halt mit Migrationshintergrund bin ich, genau. Aus dem Libanon, aus dem Süden halt. Und in Beirut sind auch ganz viele Familienmitglieder von mir. Allerdings kann ich sagen, Gott sei Dank, wurde niemand persönlich so weit getroffen, dass er irgendwie das Leben verloren hat.
Gott sei Dank. Fuck. Es ist, ja, ich glaube, destabilisiert ist die Lage ja drüben ja schon länger. Und dann kam Corona, und dann kam jetzt noch der Mist. Hast du irgendeine Sammelaktion, zu der du aufrufen kannst, wo du sagen kannst, da ist das Geld gut aufgehoben, da sollte man sich hinwenden, wenn man helfen will?
Es gibt, also auf Facebook teile ich ja ganz häufig so eine Spendenaktion zum Beispiel, die für, also bei Rot quasi, gerade insbesondere für den Aufbau, für die ganzen Lazarette, für die ganzen Zelte, die dort mit aufgebaut werden und unter anderem die Menschen auch helfen, weil die Regierung lässt wirklich die ganzen Menschen quasi alleine, was ich sehr traurig und sehr fahrlässig finde, gerade für das eigene Volk, weil eine Regierung sollte eigentlich für das Volk sein und nicht dagegen. Ja. Und die lassen sie einfach quasi alleine. Ich meine, so viele Menschen sind obdachlos, haben nichts zu essen, haben gar keine Arbeit, nichts, wissen einfach nicht, wie sie ihre Kinder, ihre ganze Familie ernähren sollen. Und ganz viele leben jetzt einfach nochmal auf der Straße. Diese Lazarette, diese Zelte, die kommen ja gerade erst. Aber was ist jetzt mit den nächsten 2-3 Tagen, mit den 4 Tagen, 5 Tagen? Das sind einfach Menschen, die einfach von vorne und hinten nicht wissen, wohin sie mit ihrem Leben. Und da finde ich einfach nochmal die Regierung sehr, sehr, sehr fahrlässig, wie sie sich gerade verhält.
Ja, ich habe mich da reingelesen. Ich habe einen Twitter-Feed gefunden von einer Frau, die sehr, sehr, sehr eloquent eben ihrem Ärger Luft gemacht hat, eben gerade auch gegen die Regierung gerichtet und gesagt hat, dass eben wie allein gelassen sie sich
richtig,
fühlt, dass die Bergungsarbeiten nicht organisiert sind, dass überhaupt kein humanitäres Netz irgendwie
entsteht. Man sieht, da wird die Verantwortung nicht ein. Das Problem ist nur, die Regierung hat ja selber immer wieder die Warnungen ignoriert, dass quasi genau da in diesem einen Gebäude halt nur mal, ich habe immer noch diesen Namen nicht wieder im Kopf, dieses Ammonien.
I don't know, Ammoniak something.
Genau, das Zeug da, das wurde einfach die ganze Zeit dort gelagert oder immer wieder gab es Warnungen. Leute, das darf nicht einfach so da am Hafen da rumliegen und das muss irgendwie richtig und ordnungsgemäß gelagert werden. Stattdessen hat man es immer wieder ignoriert und jetzt hat man einfach nur mal den Mist, dass jetzt Beirut ein Schutt und Asche fast ist.
Ja.
Ich meine, wenn man die Bilder von vorher und nachher sieht, da denkt man sich, also ich kann es nicht beurteilen, aber ich habe irgendwo sogar so einen Bericht gelesen von wegen die drittstärkste Explosion nach Hiroshima und was weiß ich alles. Da dachte ich mir so, what the hell? Also entschuldigt, Leute, ich bin einfach nur baff.
Ja. Ich muss ja sagen, ich habe fast ein perverses Spaßempfinden dabei, wenn ich so Endzeit-Sachen im Film sehe. Ne? Mhm. Also so 2012 den Film, wo die ganze Welt irgendwie in Schutt und Asche versinkt. Das ist, ich kann das sehr gut gucken.
Der Weltuntergang,
ja. Das mag ich sehr gern angucken. Mhm. Ich kann es überhaupt nicht gut ertragen, wenn es real ist. Und das hat mich auch echt ein bisschen irritiert jetzt bei Instagram, wie die Leute fast spannerisch, reißerisch irgendwie, ne, zu voyeuristisch irgendwie immer wieder diese Explosionsvideos gezeigt haben, immer wieder das gereshared haben. Ich meine, damit ist keinem geholfen. Also ja, wir wissen jetzt alle, dass es explodiert. Man muss es jetzt nicht zum 100. Mal sehen, wie da die Existenzen in Flammen aufgehen. Also ich fand das ein bisschen kompliziert für mich.
Ist es auch.
So zu sehen, weil das hat dann, also ne, damit hilfst du niemandem so. Damit ist niemandem
natürlich
geholfen.
Natürlich nicht. Ich meine, wer kann, ich sag nicht, du musst, aber wer kann, der soll wirklich einfach nur mal den Menschen helfen, indem er einfach zum Beispiel eine Spende, selbst wenn es um die 5 Euro oder sogar ein Euro ist, wenn es die ganze Weltbevölkerung machen würde, wirklich jeden Einzelnen, nur einen einzigen Euro, dann würde es wirklich Libanon jetzt zu einer Luxusstadt werden.
Ja.
Aber das Ding ist nur, man muss einfach aktiv werden. Und ich sag nicht, du musst, sondern wenn du kannst, dann tu es einfach, wenn du was übrig hast. Weil es sind einfach nur Menschen und Menschenleben gehört einfach nur mal geschützt. Es ist so.
Ich glaube, viele Menschen sind gerade haltlos überfordert mit allem. Das ist, glaube ich, seit Black Lives Matter ist es für viele Leute, die sich vorher politisch nie engagiert haben oder interessiert haben, ist es ein bisschen Overkill. Und es passiert jeden Tag was Neues und es wird irgendwie nicht besser, sondern man hat das Gefühl, es wird alles nur schlimmer. Und dann kam jetzt auch noch das. Und ich glaube, bei vielen Leuten ist jetzt nur noch so weißes Rauschen im Kopf. Die können gar nicht mehr fokussieren.
Keine Frage.
Aber wenn man was tun möchte, ich werde den Link, den Nasser erwähnt hat, werde ich in die Shownotes packen. Da könnt ihr dann draufklicken. Bei YouTube wird er in die Kommentare gepostet und dann könnt ihr in Eurochen spenden, wenn ihr möchtet. Und da wären wir euch sehr dankbar.
Auf jeden Fall.
Gut. Mein Schatz, du hast gerade schon gesagt, du bist in Berlin geboren als Kind libanesischer Einwanderer.
Genau, richtig.
Erste Generation quasi, also.
Ja, genau. Also meine Eltern sind halt quasi 94, 96 nach Berlin gekommen, nach Deutschland und quasi haben mich hier auch auf die Welt gebracht.
Ja. Und wo? Neukölln hast du
gesagt? Neukölln, genau. 15 Jahre in Neukölln und seit 8 Jahren im wunderschönen Schöneberg.
Wie war das für dich, hier groß zu werden?
Ja, es war wirklich phänomenal, die Erfahrung einfach zu machen. Also mit einem arabischen Hintergrund. Ich hatte ja nicht von Anfang an eine deutsche Staatsbürgerschaft. Die habe ich ja irgendwann mit 17 erst erhalten.
Oh, wow.
Hatte einfach nur mal den Hintergrund, dass meine Eltern eine Duldung erstmal hatten, dann Asyl und dann eine Aufenthaltsgenehmigung und ich war dann immer an ihrem Paragraphen, dieser 34a, glaube ich, gebunden, wo ich dann auch eine libanesische Staatsbürgerschaft erstmal hatte und eine deutsche erst gar nicht bekommen konnte. Mhm. Und nachdem ich mich halt von meinen Eltern damals getrennt habe, habe ich quasi dann die deutsche Staatsbürgerschaft selber beantragt und habe die dann auch nach dem wunderschönen Einbürgerungstest auch erhalten. Ja, ja, dann habe ich sie halt erhalten und quasi, ja, bin ich jetzt Deutscher.
Deutscher. Du hast vorhin gesagt, du warst im Krieg. Habe ich das falsch? Bevor wir den Podcast anfangen, nämlich, dass ihr euch wundert. Das ist richtig?
Richtig, genau. Ich bin zwar hier in Berlin geboren, hier aufgewachsen und lebe auch hier. Kann man sich nicht vorstellen, dass man Krieg miterlebt hat. Nee. Ist aber wirklich so. Weil 2006, wo ich mit meinen Eltern halt im Libanon im Urlaub gewesen bin, ist tatsächlich der Krieg dort ausgebrochen, nach 10 Tagen, nachdem wir im Urlaub gewesen sind. Das war halt der Krieg Juli, August 2006, muss man einfach nur googeln. Dann sieht man alle möglichen Bilder und so. Und ja, du musst dir halt vorstellen, wir waren halt im Libanon, haben dort Urlaub gemacht, halt in den Sommerferien. Und mittendrin haben wir plötzlich mitbekommen, Eilmeldung, da ist eine Bombe geplatzt, eine Rakete wurde abgeschossen, eine Brücke wurde jetzt zerstört und der nächste Angriffsziel war quasi der Flughafen. Und da waren wir halt im Libanon gefangen, wir konnten nirgendwo hin und dann gab es auch irgendwann eine Ausgangssperre, dass man uns gesagt hat, wir dürfen nicht raus, also quasi aus den Wohnungen hat Israel selber mitgeteilt, weil sonst würde man sofort von der Drohne erschossen werden. Und das habe ich alles wortwörtlich auch gesehen. Ich meine, manche wirklich Bewohner, wo wir gewohnt haben, da haben die wirklich das Haus verlassen, weil sie nun mal für ihre Kinder, für ihre Familie sorgen mussten. Ja. Und ich habe wirklich dann diese Schüsse einfach gehört, wie der Mensch dann auch auf der Straße geschrien hat, aber du konntest ihm selber nicht helfen und nicht auf die Straße gehen,
oh Gott, das
weil du selbst sonst selber einen Schädel bekommen hast.
Wie alt warst du denn da?
Ich war da 9,5 Jahre alt.
Och,
und ich kann mich an alles noch erinnern. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, man ist da irgendwie auf dem Balkon von den Großeltern, wo man halt da quasi über die Sommerferien dort wohnt. Und dann siehst du halt die ganze Zeit über die Landschaften, über die Berge und andere Dörfer und siehst dort zum Beispiel die ganzen Helikopter oder die ganzen Drohnen und plötzlich siehst du irgendwie, wie plötzlich so ein Lichtfunk flimmert, also wie eine Rakete gerade hier fliegt. Und dann denkst du dir, ach, in dem Häuschen war ich doch noch vor 4, 5 Tagen und boom, das Haus ist nur noch Schutt und Asche. Und das habe ich alles miterlebt. Und dann ist, sagen wir so, der Krieg ging halt ungefähr 1,5, 2 Monate. Und mein Vater dachte sich, pff, wir hauen doch nicht von hier ab, seid ihr bescheuert, bis irgendwann selber eine Bombe geplatzt ist, direkt irgendwie 1-2 Kilometer von dem Haus von meinen Großeltern, wo der ganze schwarze Rauch zu uns gekommen ist und dann hat mein Vater gesagt, wir hauen jetzt ab, haben 3 Wagen gehabt und alle möglichen Leute, ungefähr 30 Leute in 3 Wagen. 30 Leute, also alle möglichen Kinder, 4, 5 Erwachsene hinten, vorne bei meinem Vater und bei mir saßen 3, 4 Kinder immer auf dem Schoß und dann sind wir geflohen und meine eigene Mama hatte selber sogar was war das nochmal, ein weißes Bettlaken und hatte die ganze Zeit, klingt ein bisschen lustig, wie ich das erzähle, weil ich das halt so wieder im Kopf habe, aber sie hat wirklich ein weißes Bettlaken gehabt und hat das die ganze Zeit wehen lassen, halt vom Fenster, damit quasi wir sehen,
weiße also Flagge,
richtig quasi. Genau, dass wir uns ergeben und wir wollen einfach mit, richtig und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe dann aus dem Fenster gesehen und geguckt, ich so, what the fuck, keine 100 Meter entfernt sehe ich den Helikopter über uns und ich dachte mir, jetzt ist mein Tag gekommen, wo Ende im Gelände ist, aber der Helikopter hat uns eiskalt ignoriert, einfach so, ich dachte mir so, wow. Ich werde normalerweise nie ignoriert. Entschuldige, wenn ich auf der Straße bin, aber dieses Mal. Dankeschön dafür. Also wir sind dann halt quasi in den Norden geflohen und von Norden, wo halt kein Krieg gewesen ist, sind wir nach Syrien geflohen, wo in Syrien gar kein Krieg gewesen ist. Da war ja alles noch alles tutti frutti. Und von Syrien sind wir dann quasi nach Berlin dann geflogen und haben so den Krieg halt überlebt.
Mit wem war Libanon denn im Krieg? Entschuldige, wenn ich so doof
Mit
frage.
Israel.
Mit Israel.
Also. Genau, genau, weil halt Libanon und Israel so eine diplomatische und schöne Beziehung haben.
Ja, das ist...
Ja. Kein
Kommentar. Story.
Das Lustige, also was heißt das Lustige, das Gott sei Dank kann man jetzt sagen, nachdem ich direkt in Berlin angekommen bin, also nachdem wir hier in Berlin angekommen sind, 3 Tage nachdem wir in Berlin waren, plötzlich mittendrin hören wir die Nachrichten, oh, der Krieg ist vorbei. Genau in den 3 Tagen, wo wir in Berlin angekommen sind. Und jetzt halt dich fest, in diesen verdammten 3 Tagen ist genau das Haus eingestürzt bzw. getroffen worden, wo wir uns die ganze Zeit aufgehalten haben.
Wow.
Genau in diesen 3 Tagen. Das ist nur noch Schutt und Asche. Es gibt es nicht mehr. Ja.
Tough shit, man.
Ja, shit happen.
Ja, das ist aber echt eine harte Nummer.
Ja,
vor allem so jung. Ich meine, also man denkt ja, also nicht alle denken das, aber ich habe ja auch schon wirklich viel Kacke auch durch in meinem Leben, aber da denkt man so, hört man allein nur so eine Geschichte und ich weiß ja, da kommen noch ein paar, denkt man sich schon so, okay, wow, es rückt das alles immer so ein bisschen mit Perspektive und dann denkt man sich, vielleicht hatte ich es doch nicht so schlecht.
Mein Gott, jeder trägt sein eigenes Päckchen mit sich, der eine mehr und der andere weniger. Das Lustige ist einfach nur, dass ich mich wirklich an alles noch erinnern kann, obwohl ich 9,5 gewesen bin. Mhm. Also sowas vergisst man halt nicht. Mhm. Vielleicht, ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch kein traumatisches Erlebnis deswegen, überhaupt nicht. Liegt aber auch vielleicht daran, dass ich einfach so jung gewesen bin und das nicht verstanden habe. Ich kann es, also so groß die Angst habe ich auch nicht gespürt damals, weil man hat es einfach nicht kapiert. Man war jung und hat sowas gesehen und dachte einfach, was ist denn hier los? Also man wurde auch nicht aufgeklärt.
Also ich habe mit mehreren Modellen gearbeitet über die Jahre, die so aus dem ehemaligen Jugoslawien dann kamen oder irgendwie Serbien, Kroatien, was auch immer. Und die waren jung genug, um den Krieg da quasi mitbekommen zu haben. Und die haben mir das ganz oft erzählt, dass das für sie als Kinder so ein bisschen war wie Abenteuerspielplatz. Die haben sich halt, für die war das halt spannend. Irgendwie, jetzt müssen wir uns verstecken, jetzt knallen hier die Bomben runter, wir müssen unter die Brücke kommen.
Richtig, genau.
Und jetzt wird gerannt und so. Also natürlich, zwischendrin hatten die sicherlich auch Lebensangst und dolle Angst, aber ganz oft war es halt irgendwie so.
Keine Frage, wenn eine richtige Explosion plötzlich kam und man gesehen hat, die Steine oder sonst was sind rumgeflogen, hat man natürlich Angst gehabt. Und wenn man gesehen hat, jemand hat sich verletzt oder so. Aber ich kann mich selber daran erinnern, mit meinen Geschwistern, mit meinen anderen Cousins, Cousinen, da sind wir manchmal, wenn wir gehört haben, wie das Flugzeug zum Beispiel jetzt, also der Helikopter immer weiter niedriger flog, hat man da plötzlich gehört, wie, also man hat es gespürt einfach. Mhm. Und dann sind wir lachend irgendwie unter die Treppe geflohen, so, los, schnell, lass uns dahin. Und man hat dabei gelacht und man hat aber gesehen, wie die anderen Erwachsenen schreien und weinen und so. Und da dachte man sich, man versteht das einfach. Warum? Es ist doch ein kleiner Spaß gerade.
Das ist eine wunderbare Fähigkeit, dass Kinder das theoretisch können. Ne? Ich meine, das kann natürlich nicht jedes Kind, nicht in jeder Situation, aber dass es die Möglichkeit gibt für Kinder, das als eine Art Spiel noch zu sehen.
Richtig.
Und dann hinterlässt es vielleicht nicht ganz so schlimme Narben wie sonst.
Richtig.
Aber ja, wow. Okay, und dann bist du zurück nach Berlin gekommen mit deinen Eltern und bist hier ganz normal weiter zur Schule?
Genau. 2006 sind wir halt dann quasi im August wieder in Berlin gewesen und hab nochmal die Schule besucht und ja, hab dann quasi meine Schule auch zu Ende gemacht, hab ein Gymnasium besucht und ja, dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann.
Ach, ganz klassisch alles.
Ganz normal, halt easy, 3 Jahre, ganze Jahre und ja.
Wann hast du dich denn geoutet, sag mal?
2012 war das, um genau zu sein, der 15. Oktober.
Das heißt, da warst du 15, 16?
15, genau, 15. Kurz vor meinem 16. Geburtstag.
Okay.
Genau.
Ich frage jetzt blöd, weil ich natürlich die Geschichte schon kenne.
Alles gut,
ansetzen. Aber Reaktion zu Hause darauf war?
Nicht so erfreulich, muss ich ehrlich sagen, weil das hat damit zu tun, dass meine Eltern nun mal muslimisch geprägt sind, sehr, sehr stark konservativ und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht selber auch geoutet, sondern wurde zwangsgeoutet. Ich war von einer Mitschülerin aus der Schule. Mhm. Es ging nämlich so weit, dass ich im Sommer halt quasi die schwulen Community ein bisschen kennengelernt habe. Ich habe so ein bisschen recherchiert in Google, Facebook, so ein bisschen schwul, gay, Berlin und so. Und dann stößt man natürlich auf Veranstaltungen auf Facebook, auf Gruppen und was weiß ich alles. Und dann habe ich quasi halt eine schwulen Veranstaltung gesehen, also so eine Party, der Gay Beach von damals am Hauptbahnhof in Dexter Bay. Und da habe ich das halt besucht damals und quasi wurden dort Fotos gemacht von der Veranstaltung, wo ich da drauf gewesen bin. Und auf Facebook hat man natürlich gesehen, wenn man mit mir befreundet ist, Nasser war hier. Und man hat dann die Veranstaltung gesehen. Und natürlich ist man draufgegangen, wie als Mitschüler, also als Schulkameraden, und hat gesehen, oh, der Nasser war wirklich da. Sofort Screenshots gemacht, was weiß ich alles. Sofort war ich in der Schule erstmal bekannt. Mhm. Der schwule Typ aus nebenan. Neukölln, wo ich aufgewachsen bin, mein ehemaliges Gymnasium. 98% mit Migrationshintergrund. Mhm. Und dass sich jemand jetzt outet als schwul, das war für die etwas, keine Ahnung, wie ein 8. Weltwunder. Das kannte man einfach nicht mit dieser, also mit so einer Generation. Und dann war ich in der Schule geoutet. Eine Woche, 2 Wochen später auf Facebook. Und dann hat eine Mitschülerin mir gesagt, du musst dich jetzt wieder auf den normalen Weg begeben, weil das ist Haram, das ist eine Sünde, das geht gar nicht. Und ich habe ihr einfach gesagt, ganz ehrlich, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß und lass mich einfach in Ruhe mit diesem Mist. Ne?
Haram heißt in der muslimischen Kultur alles, was Sünde ist.
Richtig,
was
genau.
Allah das nicht ist erfreut.
Richtig, exakt. Und ich habe ihr einfach gesagt, ganz ehrlich, ich bin immer noch Moslem, ich bete bis heute, ich lese den Koran etc. Und du siehst einfach, dass es einfach vereinbar ist mit meiner Sexualität. Hat sie allerdings nicht eingesehen, weil sie selber genauso konservativ ist wie meine Eltern. Sie ist dann zu meiner Mutter gegangen nach Hause, weil sie mit denen auch Kontakt hatte. Hat ihr es natürlich erzählt und auch die Beweise geliefert. Und einschließlich, als ich irgendwann zu Hause gewesen bin, hat meine Mutter sich mit mir richtig, richtig gefetzt, bis sie am Ende meinen Vater angerufen hat auf Arbeit. Und der wiederum, ich zitiere jetzt, gesagt hat, diese widerliche Ratte, ich werde ihm ein Messer in den Hals rammen, er wird die den morgigen Tag nicht erleben. Und ich wusste, wenn mein Vater sowas sagt, dann meint er das wortwörtlich.
Okay.
Ja, dann musste ich mich halt nun mal entscheiden. Entweder ich bleibe zu Hause und lasse den Tod einfach mal über mir ergehen, weil ich wusste, meine Familie ist nun mal so verrückt, einfach in deren Köpfen, dass sowas nicht vereinbar ist. Oder ich ergreife einfach nur mal jetzt die Gelegenheit, bevor der Tod irgendwie zu Hause ankommt, dass ich jetzt weglaufe, mich von denen trenne und mich auf ein Leben einstelle, wo ich null weiß, wohin mich das führt. Ob das positiv oder negativ endet, ob ich irgendwie heute unter der Brücke schlafe oder bei einem Freund, wusste ich von vorne und hinten nicht. Aber Hauptsache, ich muss hier weg. Und das habe ich dann auch gemacht, habe meine Geschwister umarmt, meine Mutter war dann einkaufen gewesen und ich habe dann die notwendigsten Sachen genommen und bin damals zu meinem Ex-Freund gelaufen. Hab dort geschlafen, hab dort das Jugendamt kontaktiert, denen mitgeteilt, was Sache ist. Und ja, dann wurde das Zollgericht entzogen, das Familiengericht wurde eingeschaltet, ich hatte einen Vormund. Aber natürlich als 15-Jähriger zum ersten Mal getrennt von der eigenen Familie. Du willst irgendwie natürlich wieder deine Mutter sehen, du willst wissen, wie es denen geht. Und das erste Mal ohne die irgendwie zu leben, das mit 15 vor allem.
Das wollte ich gerade fragen, wie war das denn emotional? Ich meine, auf einen Schlag deiner ganzen Familie Tschüss sagen zu müssen und zu wissen, dass der eigene Vater einen umbringen will.
Natürlich ist es nicht vereinbar für mich gewesen. Ich konnte das nicht. Natürlich habe ich mir gedacht, die Gefahr einfach nur mal, dass dein eigener Vater dich lieber jetzt tot sehen würde.
Ich kann gar nicht.
Als wirklich, also als lebend und du trotzdem zu ihm einfach Kontakt haben möchtest, diese mehr einfach Kontakt zu deinen Eltern zu haben und zu deiner Familie, war einfach wesentlich größer. Und ich habe mir einfach gedacht, ich muss einfach zu denen zurück. Das ist meine eigene Mama, das sind meine Geschwister, die ich liebe und über alles verehre. Und deswegen bin ich einfach wieder zurück, habe die kontaktiert und gesagt, Mama, ich vermisse dich, ich möchte dich einfach wiedersehen. Und ich bin nach Hause gegangen, ich habe auf sie gehört, sie hat mir gesagt, Papa ist nicht da, wir können miteinander reden. Und ja, natürlich, als Kind bist du so naiv und glaubst nun mal die Worte deiner Mama.
Natürlich, du bist auch, du vertraust ja deiner Mutter.
Richtig, genau, das war
wem, halt, wenn nicht deiner Mutter.
Richtig, ich meine, stell dir mal vor, meine Mama, die hat mich mit 15 bekommen, meine Mama. Die ist jetzt 39 und ich bin 23. Meine Mama.
Jünger als ich.
Wahnsinn. Na, du bist ja schon meine Mama, weißt du doch. Nee, ich muss ehrlich wirklich sagen, die war wirklich wie eine beste Freundin für mich. Und deswegen habe ich nochmal auf sie auch gehört und bin nach Hause gegangen. Und schließlich war natürlich mein Vater dort, wie erwartet, irgendwie im Hinterkopf. Und meine Tante war da und ein Onkel. Und ja, dann haben die mir die erfreuliche Nachricht mitgeteilt, dass ich jetzt verlobt bin.
Weil das wird's richten.
Richtig, genau. Das würde mich umkehren. Das ist doch sicherlich nur eine kleine Phase. Er experimentiert irgendwie rum, macht Erfahrung. Und mit einer Frau werden wir ihn hundertprozentig irgendwie umkehren.
Natürlich.
Dachte ich mir, natürlich. Sicherlich. Habe ich natürlich nicht mitgemacht. Ich habe sowas von versucht, den einfach klarzustellen. Ich bin 15. Was denkt ihr euch eigentlich, dass ich irgendwie jetzt hier heirate? Und mein Vater meinte mir damals noch so, ja und? Deine Mutter war auch 15, als ich sie im Libanon geheiratet habe. Ich so, wir leben aber nicht im Libanon, wir leben zum Teufel hier in Berlin. Was ist mit dir los? Ich habe mich sowas von mit dem gestritten, bis am Ende er mir sogar eine geknallt hat, weil ich den Spruch rausgelassen habe und ihm gesagt habe, ganz ehrlich, wenn du keinen schwulen Sohn möchtest oder im Hinterkopf dir das nicht vorstellen konntest, dann hättest du wirklich 1996, als du mal Mama gevögelt hast, ein Kondom benutzen müssen. Habe ich ihn wirklich gesagt, dafür habe ich natürlich nicht geknallt bekommen, keine Frage. Aber ich habe ihm das wirklich gesagt, weil er einfach das nicht bestimmen kann. Ich habe ihm einfach gesagt, wir leben hier einfach nicht irgendwie in einer Welt, wo irgendwie Super Mario du 100 Cent auf der Straße findest und ein zweites Leben hast und ein drittes Leben. Ja. Es ist nur ein einziges, das ich lebe. Ja. Und da habe ich ihm gesagt, es ist nun mal mein Leben und wenn du damit nicht zurechtkommst, Pech gehabt.
Warum glaubst du, dass er da nicht versucht hat, dich umzubringen? Dass er da, hat er sich beruhigt gehabt?
Oder? In Berlin würde man sagen, dass es quasi zu schnell aufgeflogen ist und die Ehre der Familie einfach nur mal aufrechterhalten bleiben musste in Berlin, sodass sie gesagt haben, wir müssen das alles nach Tradition machen und das bei den Großeltern machen, also bei den Eltern meines Vaters. Und irgendwie hat es auch geklappt, das erzähle ich nämlich gleich. Da, als diese Heirat nämlich arrangiert worden ist, habe ich mir gesagt, ich kann es einfach nicht mitmachen, bin bei der besten nächsten Gelegenheit wieder weggelaufen. Mhm. Dann hatte ich natürlich meinen Vormund, ich hatte meinen Sozialarbeiter, bin in eine Jugend-WG eingezogen, bis einschließlich das Familiengericht noch dazu eine Auslandssperre für mich verhängt hat mit 15. Ich durfte nicht außerhalb Deutschland ohne eine familiengerichtliche Genehmigung, weil die natürlich geahnt haben, wie so eine Familie ticken, dass sie die eigenen Kinder in die Heimat verschleppen und dort versuchen umzukehren. Und schließlich hat er das natürlich auch gemacht, mein Vater, also meine Onkels. Es ist nämlich so gewesen, nachdem ich in dieser betreuten WG gewesen bin, musste ich mich ja bei meinem Betreuer und bei meinem Vormund mindestens zweimal am Tag melden, quasi zur Kontrolle der Sicherheit, dass alles in Ordnung ist, dass es mir gut geht und meinem WG-Mitbewohner genauso.
Aber das heißt, die haben das auch ernst genommen, die haben wirklich gesehen, okay, der Junge ist in Gefahr.
Richtig, das Jugendamt, das Familiengericht, okay, wow. Wirklich mega 1A, also sowas hätte ich nie im Leben erwartet, dass sie das wirklich so hochgestuft haben auf Alarmstufe Rot und wirklich das phänomenal gemacht haben, wirklich. Beim Bürgeramt sofort eine Auskunftssperre, nirgendwo durfte irgendwie mein Name oder meine Adresse zusammenkommen. Sogar beim Bürgeramt wurde ein ganz anderer Name für mich, ein Synonymname war dort jetzt dann bekannt. Und sogar meine Mitbewohner, wenn irgendwie gefragt wurde, ist Nasser eigentlich hier? Und dann hat man immer gesagt, wer ist Nasser? Weil das gab es nicht mehr. Meine Freunde mussten mich wirklich immer mit meinem Synonymnamen dann
ansprechen.
Genau.
Aber heißt das, du musstest auch Schule wechseln und all das?
Richtig, alles komplett in der ganzen
Zeugenschutzprogramm quasi.
Alles komplett, wirklich in der Schule. In der Schule war ich auch mit einem ganz anderen Namen bekannt. Also den kann ich ja jetzt sagen. Luca Neuer war ich. Ich war quasi halb Italiener, halb Deutscher. Und hatte eine italienische Mutter und einen deutschen Vater, musste ich sagen. Luca und Neuer halt. Ja. Deswegen war das ganze Zeugenschutzprogramm quasi aktiv bei mir, weil man einfach gesehen hat, wie hoch die Gefahr ist, nun mal, dass irgendwas passieren kann. Ich meine, ich habe dem Jugendamt auch damals erzählt, was wirklich gewesen ist, bevor ich geoutet gewesen bin, das kann man ja nebenbei sagen, dass mein Onkel selber auch gesehen hat, Mensch, dieser Junge, den müssen wir irgendwie mehr erziehen, wir müssen ihn irgendwie umkehren, der verhält sich zu sehr wie eine Frau, der bewegt sich irgendwie total wie eine Frau. Da hat er gesagt, wir müssen ihn wirklich strenger und drastischer erziehen. Der hat mich wirklich mal bei sich zu Hause in Neukölln eingesperrt und hat mich so weit gefoltert, dass er Benzin über mich geschüttet hatte. Der hat kochendes Wasser über mich gegossen. Der hat ein Feuer, kam mit einem Feuerzeug immer. Nee, natürlich, das ist alles nachgewiesen. Sogar zwei Narben habe ich dafür bis heute an meinem linken Arm. Also das hat er alles damals gemacht, nicht weil er wusste, dass ich schwul bin, da war ich noch nicht mal geoutet, das war alles nur, weil er das geahnt hat, er hat gesagt, Mensch, der verhält sich zu feminin, seine Brust, der zeigt er nicht raus, der ist total, lässt die Schultern hängen und läuft die ganze Zeit irgendwie wie eine Frau, so tuntig rum, das geht nicht, das ist, die ganzen Verwandte, die Onkels, Tanten, unsere Eltern, also seine Großeltern, die reden schon darüber, von wegen, ihr habt eine Schwuchtel in der Familie, was soll das, man hört das die ganze Zeit, bis in den Libanon, er zieht ihn mal richtig. Und deswegen hat mein Onkel dann diese drastischen Maßnahmen halt wirklich tatsächlich mit mir gemacht.
Wie häufig glaubst du denn, findet das statt in Deutschland? Also das ist jetzt, ist das ein Extremfall bei dir gewesen oder findest du das, glaubst du, das ist eine relativ häufige Handhabe?
Mein Fall ist natürlich ein Extremfall, keine Frage. Meine Familie ist sehr, sehr konservativ. Nichtsdestotrotz sage ich aber, dass es kein Einzelfall ist. So eine Fälle existieren wirklich so weit, also so oft, wie man das einfach nicht glauben kann. Ich meine, man kennt die ganzen Homo-Angriffe in Deutschland und in Berlin, wie die Fallzahlen immer weiter gestiegen sind, aber es gibt sowas von der Dunkelziffer, die inklusive halt die mit muslimischen Hintergrund und Migrationshintergrund, wo so eine Fälle einfach nur mal wirklich existieren und gerade in meiner Verwandtschaft oder in der Schule, wie man mitbekommen hat von anderen Mitschülern, die normal nicht mit mir verwandt sind, aber selber gläubig sind mit muslimischem Hintergrund oder Araber oder Türken, da hat man immer wieder mitbekommen, wie das zu Hause dort bei denen abging. Und wenn so ein Thema sofort gewesen wäre, wäre das genauso schlimm gewesen. Mhm. Vielleicht nicht so drastisch, vielleicht sogar noch schlimmer, kann man nicht beurteilen immer. Aber es gibt tatsächlich so eine Fälle und auch noch in Berlin, obwohl man das nicht glauben kann. Gerade in so einer offenen und toleranten Stadt, wie man das eigentlich sein müsste.
Na, ich glaube, das Problem ist wie in jeder Religion, wenn die, also es gibt ja, im Christentum gibt es ja auch, im Alten Testament stehen ja auch teilweise Sachen drin, die so bestialisch sind, dass man sich, ne, also, und jeder Mensch weiß eigentlich, dass das mit der Lehre nicht viel zu tun hat und dass man, dass die in eine andere Zeit gehören und so. Und trotzdem gibt es immer wieder Idioten, die sich das rauspicken und sagen, aber das ist die Lehre und danach leben wir.
Richtig.
Und ich glaube, es ist für uns als Gesellschaft in Deutschland unglaublich wichtig, eben auch damit Bildung gegenzusetzen und früh genug den Kindern die Möglichkeit zu geben, die Glaubenssätze ihrer Eltern in Frage zu stellen und die nicht kritiklos zu übernehmen und nicht kritiklos zu übernehmen, dass Schwuchteln eben Dreck sind, der ermordet gehört, sondern dass man eben das ruhig mal selber überdenken kann.
Ich meine, für die meisten Mitschüler zum Beispiel, also für die meisten Schüler, gerade in Schulen, ist ja immer der Glaube wichtig, weil man so erzogen wird zu Hause. Man muss den aber auch wirklich dann irgendwie den Glauben wirklich direkt ans Licht führen und sagen, zeig mir irgendwo eine Passage wirklich im Koran, wo zum Beispiel irgendwo steht, also wenn man jetzt wirklich auf das Muslimische sich bezieht, wo wirklich drauf steht, dass Homosexualität eine Sünde ist oder nicht erlaubt ist. Ich habe den Koran insgesamt 7 Mal gelesen und nicht ein einziges Mal wird wirklich das irgendwo erwähnt, dass Homosexualität eine Sünde ist. Mhm. Es gibt die Geschichte natürlich wie im Christentum Sodom und Gomorra, die von Lot, wo ich das mal kurz fassen kann. Zusammengefasst, die Geschichte von Lot, Sodom und Gomorra bezieht sich auf 2 Engel, die Gott in die Stadt geschickt hat, damit quasi die Dorfbewohner gerettet werden, die kein Unheil anstellen. Mhm. Gott hat nämlich erfahren, dass in dieser Stadt ganz viel Unheil passiert, nämlich dass Männer Menschen vergewaltigen. Mhm. Man hat nicht gesagt, Männer vergewaltigen Männer, sondern Männer vergewaltigen Menschen. Mhm. Und da hat Gott nämlich diese 2 Engel in Menschengestalt in die Stadt geschickt und selber gesagt, versucht alle Menschen, die normal sind, beziehungsweise halt wahren Glaubens aus der Stadt zu locken, sodass die Stadt innerhalb nach 3 Tagen zerstört wird, weil das würde er nämlich machen. Und da ist nämlich dann, sind die 2 Engel zu Lot gekommen, das ist nämlich der jeweilige Prophet von damals in der Stadt. Da haben die 2 Engel ihn gefragt, können wir bei dir übernachten im Garten? Und da hat er aber auf sein Gastrecht bestanden und gesagt, Mensch, ihr habt ein großes Haus, wir machen gerade Essen, ihr könnt gerne bei uns zusammen, also bei uns schlafen. Mhm. Und Lot wusste aber in dem Moment nicht, dass es 2 Engel gewesen sind. Die ganzen Dorfbewohner haben es allerdings mitbekommen, dass quasi dort jetzt der Lot 2 Männer hat bei sich. Dann wollten natürlich die ganzen Dorfbewohner, haben sich alle versammelt, haben sich zu Lot begeben und wollten quasi, dass Lot die 2 Männer rausrückt, weil die Männer vergewaltigen wollten. Mhm. Ja, Lot hat allerdings auf sein Gastrecht bestanden, gesagt, nein, das mache ich nicht, das sind meine Gäste. In dem Moment ist der Konflikt natürlich ausgebrochen und sofort hat Gott gesagt, ich zerstöre jetzt die Stadt. Es hat Feuerbälle geregnet, die ganzen Männer sind verbrannt, haben aus ihren Mündern geblutet, es hat geblitzt, die Menschen haben ihr Augenlicht verloren. Mhm. So, damit war die Stadt zerstört. Man musste jetzt allerdings die Moral finden, und also was heißt Moral, sondern den Fazit. Mhm. Hat jetzt Gott die Welt, also diese Stadt zerstört, weil die Dorfbewohner mit den Männern Sex haben wollten, weil die Männer vergewaltigen wollten, weil an sich Männer mit Männer, Homosexualität eine Sünde ist? Oder hat es damit zu tun, dass die Männer Menschen vergewaltigen wollten und die Vergewaltigung an sich die Sünde ist? Mhm. Das ist die Ableitung im Islam, der einzige Vers im Islam, wo man sich einfach überlegen muss, ist Homosexualität eine Sünde oder nicht? Mhm. Ist es wegen dem Islam, weil man sagt, Schwule, das ist ein Tabu, oder die Vergewaltigung, das ist ein Tabu? Mhm. Und das ist der einzige Vers halt, wo quasi immer wieder die Imame und die Religionsprediger sagen, dass Homosexualität eine Sünde ist.
Ich habe tatsächlich, also ich kann nicht behaupten, den Koran gelesen zu haben, aber ich versuche auch immer wieder da ein bisschen was zu verstehen und versuche mich zu informieren und spreche halt auch viel mit arabischen Männern oder ja muslimisch Background-Männern. Und eine Sache, über die ich immer wieder stolpere, ist, dass mir immer wieder gesagt wird, also eigentlich steht das uns als muslimischen Menschen nicht zu richten, sondern Allah muss richten.
Richtig,
also,
genau.
Das ist nicht unsere Aufgabe, egal wie, ob wir es gut finden oder nicht, es ist aber nicht unsere Aufgabe, da einzugreifen und seinen Job zu machen. Das ist sein Job, er muss das entscheiden.
Im Koran steht genau 1:1, du bist nicht selber der, du bist nicht erschaffen worden selber von mir, um zu richten über andere Menschen, was sie am Ende richtig und falsch machen, weil am Ende ist selber jeder Einzelne für sich verantwortlich, am Tag der Auferstehung, wo quasi jeder Einzelne in seinem eigenen Grab ist, weil am Ende bist du nicht mit ihm selber im Grab, dass du für ihn urteilen kannst. Nur weil du ihn jetzt umgebracht hast, heißt es nicht, dass du gleich auch mit ihm im Grab landest. Er landet alleine im Grab und du genauso. Und dann beim Tag der Auferstehung im Islam sagt man selber, am Ende stehst du selber mit deinen eigenen Taten, mit deinen guten und schlechten vor Gott selber und der wird selber allein für dich urteilen. Nicht derjenige, der dich umgebracht hat oder sonst wen. Deswegen darf man auch niemanden umbringen, weil meine Eltern haben mir auch damals gesagt, wenn irgendjemand den Tod für jemanden verurteilt, also entscheidet und selber das auch vollzieht, ist er selber quasi für immer auch in der Hölle. Also so haben mir das meine Eltern auch beigebracht.
Das ist aber dann was sie in Kauf genommen hätten quasi.
Richtig, weil sie gesagt haben, das ist nun mal für uns in der Familienehre und im Islam nicht vereinbar. Das ist ein Widerspruch in sich eigentlich.
Ja, und das, also genau, das wie die Familie, die Ehre der Familie ist dann quasi wichtiger als das Gesetz Allahs?
Genau, kann man so sagen, wirklich. Obwohl es ein Widerspruch in sich ist und sie sagen selber, unsere Konservative kommt davon, dass der Islam nun mal heilig für uns ist und das wichtigste Gut überhaupt, machen die trotzdem etwas, was eigentlich nun mal dagegen ist, weil die einfach dir abwägen und sagen, das ist wesentlich mehr, es ist wie eine Waage halt. Das Schwulsein ist noch schlimmer als der Tod, dass man jemanden umbringt im Islam.
Und deswegen, aber es ist wieder ein guter Beweis auch dafür, dass die eigene gelebte und empfundene Homophobie oft gar nicht so viel mit der Religion zu tun hat, sondern das ist eine persönliche Entscheidung.
Richtig.
Ne? Gott wird dafür dann missbraucht, dass man sagt, ich muss so sein, ich muss so denken, weil Bibel, weil Koran, weil was auch immer, am Ende des Tages. Ja.
Man versucht sich einfach zu entschuldigen.
Das ist eine Entschuldigung, genau.
Richtig, man versucht irgendwie mit der Religion eine Entschuldigung dafür zu finden. Ich meine, damals, als ich wirklich von meinen Eltern halt weggelaufen bin und quasi nach dieser versuchten Zwangsheirat, ja, bin ich halt wirklich erstmal beim Jugendamt gewesen, in dieser Jugend-WG und einschließlich wirklich, ich habe selber mir gesagt, ich will einfach mit meinen Eltern nichts mehr zu tun haben, weil dies und das, was sie mit mir angetan haben.
Ja.
Aber einschließlich, ganz am Ende bin ich wieder ein zweites Mal zurückgegangen, weil ich wirklich gesagt habe, meine Mutter, die fehlt mir einfach. Und meine Mutter hat mir wirklich gesagt damals, komm nach Hause, ich vermisse dich, Papa ist nicht da, der ist arbeiten, du kannst jederzeit gehen. Und ich bin wirklich tatsächlich nach Hause gegangen. Was hat meine Mutter mit mir gemacht? Sie hat mich verarscht. Mein Vater war da, 7 Onkels waren insgesamt dort. Und was ist danach passiert? Ich habe einfach nur ganz normal mit denen friedlich mich unterhalten. Kann man jetzt nicht glauben, ne? Ich habe mich einfach ganz normal mit denen unterhalten. Was haben die mir angeboten? Ein bisschen Wasser, ein bisschen Cola. Ich habe nur 2-3 Schlucke getrunken. Das nächste Mal, woran ich mich erinnere, ich bin wieder aufgewacht im Auto. Da waren K.O.-Tropfen drin. Die haben mich wirklich wortwörtlich betäubt, nur um mich im Libanon halt umzubringen. Umzubringen wortwörtlich, weil er das auch zugegeben hat. Also wir haben wirklich fast jede einzelne Grenze passiert. Ich war total umwickelt mit Decken und was weiß ich alles. Von Tschechien bis hin nach Slowakei und sonst wo, bis wir an Rumänien, Bulgarien irgendwann angekommen sind. Und dort an der Grenze hat mich die Polizei Gott sei Dank erkannt.
Oh Gott.
Aber das Ding ist nur, mein Vater hat irgendwann, weil ich habe immer wieder rumgeschrien und gesagt, wohin fahren wir, wohin gehen wir. Bis mein Vater irgendwann reagiert hat, ganz laut und gesagt hat, du willst wissen, wohin wir gehen, du willst doch immer nach Hause, wir fahren jetzt nach Hause. Und dann hat er mir ein Foto auf seinem iPhone gezeigt, wo quasi der Garten meiner Großmutter zu sehen war. Und im Garten, wortwörtlich, war der Galgen. Und genau dahin wollte er mich bringen. Ja. Mein Vater wollte mich wortwörtlich dort erhängen, weil er selber gesagt hat, es ist nun mal vollbracht, dass wir dir immer wieder Chancen gegeben haben, dich zu ändern, dass du irgendwie an deiner Einstellung was änderst. Wir haben dir sogar eine Heirat arrangiert, dass wir dich umkehren und was weiß ich alles. Aber du wolltest nie auf uns hören und genau deswegen, du willst doch nach Hause, du willst doch, dass die Familienehre wieder aufrechterhalten wird, weil jetzt gerade ist sie besudelt. Du bist eigentlich der Älteste, hat mir mein Vater gesagt. Du bist der Älteste, du bist der Thronfolger von unserem Clan. Richtig. Du bist quasi der Clanführer in der Zukunft. Und genau deswegen, was du gerade machst, das ist halt nun mal, jeder spricht über uns, total im Negativen. Und genau deswegen, damit wir das nun mal aus der Welt schaffen, musst du aus der Welt. Und deswegen hat er versucht, halt mich wortwörtlich in den Libanon zu entführen und mich dort umzubringen. Er hat es aber nur bis zur rumänischen, bulgarischen Grenze geschafft.
Gott sei Dank. Und die waren alle involviert, die ganze Familie war involviert, alle wussten Bescheid und keiner hat sich dagegen gestellt, keiner
natürlich
hat versucht
nicht
zu kämpfen.
Nein, gar nicht.
Alter.
Es ist typisch nur mal so ein Clan einfach, der hält einfach zusammen. Aber Gott sei Dank halt, wie gesagt, an der rumänischen und bulgarischen Grenze ist alles aufgeflogen. Ich meine, ich war 2 Tage lang ohne irgendwie eine Meldung von mir. Das Jugendamt hat nichts mitbekommen. Mhm. Meine Betreuer, die mir gesagt haben, du musst dich zweimal am Tag melden, Montag, Dienstag, Mittwoch, 3 ganze Tage lang, gar kein Lebenszeichen.
Das heißt, die haben sofort mit Hochdruck Bescheid gesagt.
Interpol war ich überall wirklich vermisst. An jeder Grenze, wo man meinen Namen oder meine Passnummer gesehen hätte, wurde ich sofort mit Alarmstufe rot. Der Junge wird vermisst überall in Deutschland, in Berlin und ja, an der rumänischen-bulgarischen Grenze halt quasi haben mich die Beamten gesehen. Meine Verwandten bzw. mein Vater hat sie auch wieder mal versucht zu bestechen, von wegen hier ein paar tausend Euro irgendwie vergessen ist mit dem Pass. Haben die aber nicht gemacht, gerade die Rumänen. Also die haben wirklich gesagt, von wegen, was soll das hier?
Wow.
Und da musste ich halt aussteigen mit meinem Vater. Mein Vater hat ihnen immer gesagt, ja, ich habe den Pass meines Sohnes vergessen in Berlin, aber wir wollen nur einen Ausflug machen und das ist wirklich mein Sohn. Natürlich haben sie sich aber nicht kleinkriegen lassen, weil sie gesagt haben, von wegen du bestichst uns und versucht uns ja zu sagen, von wegen das ist dein Sohn. Ja, aber er hat meinen Pass halt nie rausgerückt, bis am Ende er gezwungen wurde, wieder zurück ins Auto zu gehen und ich selber im Revier bleiben musste. Und Gott sei Dank, das erste Mal nach 3 Tagen konnte ich meine Klappe aufreißen und sagen, please help me, my father and my uncle, they want to kill me. Also alles auf Englisch, von wegen Entführung und dies und jenes. Bitte versucht irgendwie in Deutschland Kontakt aufzunehmen und Jugendamt oder was ich alles. Hauptsache irgendwie, dass man weiß, dass ich hier bin. Mhm. Und mein Vater, der hat meinen Pass dabei in seiner Tasche, in seiner Jacke, bis sie am Ende ihn gefilzt haben und gesehen, tatsächlich mein Pass war mit ihm. Die haben natürlich sofort im System die Passnummer eingegeben und zack, sofort überall gerichtlicher Beschluss, Junge wird Interpol vermisst. Gott sei Dank. Und ja, dann wurde das Auto umzingelt, in Berlin wurde sofort Kontakt aufgenommen. Es war wirklich eine reine Reise, die ich nie im Leben vergessen werde.
Es ist ein Krimi auch.
Es ist es auch, wirklich.
Schreibst du ein Buch demnächst mal?
Ja, es gibt ein Theaterstück darüber.
I know, aber Buch,
Mann. Ein Buch gibt es leider noch nicht, aber sagen wir mal so, was in Zukunft ist und werden kann, das halte ich noch offen.
Wir sprechen da nachher noch mal.
Ja.
Alter, okay, also gut, rumänisch-bulgarische Grenze. Vater wird hochgenommen. Was passiert dann? Kommen die in Haft alle oder?
Nee, unklare Beweislage. Die wurden einfach weitergelassen. Ich wurde direkt dann in Schutz genommen. Ich musste dann direkt in der Unterkunft anonym und ja, 2 Tage hat es gedauert, bis ich wieder nach Berlin konnte. Du musst halt vorstellen, von einer Stadt in Rumänien bis nach Düsseldorf und Düsseldorf nach Berlin. Aber an jedem Flugzeug, wo ich halt gewesen bin, und die Maschine wieder gelandet ist, wie zum Beispiel in Düsseldorf und in Berlin, Tegel, da musste wirklich erstmal überall Polizeiautos, Schutz und dies und jenes, erst da sein, bis überhaupt die Maschine öffnen konnte. Und immer wieder, es war ein ganz normales Passagierflugzeug, wo ich gewesen bin. Und dann musste erstmal die Flugbegleiter immer sagen, Passenger Nasser al-Ahmad, please come in front. Und alle gucken mich so an, von wegen, was ist denn hier los? Und ich musste nach vorne und erst
der
dann...
Der Ausländer hat was geklaut.
Ja, oder? Ja, am Ben Snickers vielleicht noch ein Flugbegleiter. Ich bin dann halt quasi wirklich nach 2 Tagen dann in Berlin gelandet. Du musst dir vorstellen, die Entführung war am 10. Dezember 2012. Bis zum 12. Dezember, Mittwoch, 18 Uhr. Und dann halt 14. Dezember nach insgesamt 5 Tagen am Freitag war ich dann wieder in Berlin. Die Führung ging dann insgesamt 5 Tage. Ja. Und dann habe ich dann irgendwann meine Eltern deswegen verklagt. Also meine ganzen Verwandten.
Ja, zu Recht. Ich will eine Sache wissen, was macht das emotional mit einem, wenn man plötzlich die ganze Familie, ich meine, das zu Hause rausgeschmissen, also oder abhauen müssen, ist ja nun das eine. Aber wirklich zu wissen, auch deine Mutter, an der du ja emotional wahrscheinlich immer noch irgendwie hängst, dass sich alle dazu entschlossen haben, dich umzubringen, deine ganze Familie, die emotional quasi alles weggenommen hat.
Ich meine, natürlich könntest du die Zuschauer gerade nicht sehen, aber ich meine, du siehst gerade von meinem Gesichtsausdruck oder vielleicht kann man sich das vorstellen, wie ich das erzähle. Ich erzähle das einfach mit einem Lächeln, weil ich einfach mir denke, das ist einfach eine Vergangenheit von mir, die ich einfach nicht verändern kann und ich muss einfach nur das Positive draus machen. Ich habe mir einfach selber immer die Frage gestellt oder besser gesagt die Aussage gemacht, Eltern kann man sich nicht aussuchen, Geschwister, Tanten, das kann man sich nicht aussuchen. Man kann sich aber die Familie aussuchen. Das ist deine eigene Community, die dich aufgebaut hat, die dich so aufgenommen hat und geliebt und lässt dich zu lieben, wen du willst und wie du willst. Und das ist für mich eine Familie, die Community, deine Freunde, dein eigener Mann, dein eigenes Haus, deine Arbeit, das ist wirklich deine Family. Meine Eltern, das sind einfach nur meine Erzeuger und das kann man vielleicht als Teil einer Familie sehen, aber nicht die Originalfamilie, die dich wirklich so liebt und lässt, wie du bist. Ich meine, meine Mama natürlich, ich hänge bis heute an sie und es ist natürlich eine Frau, die mich 9 Monate so nah an ihr Herz rangelassen hat, wie mein Vater nie im Leben rankommen wird. Und natürlich liebe ich sie über alles, aber wenn meine eigene Mutter genauso wie mein Vater tickt, dass sie selber sagt, ich habe keinen schwulen Sohn, und es ist ein bisschen traurig jetzt, wenn ich das so erzähle, aber wenn eine eigene Mutter selber auf Facebook postet und das nun mal wirklich stolz darauf ist und sagt, wenn mir irgendjemand, also nach dem Prozess, worauf wir gleich noch kommen, wenn sie selber sagt, wenn mir irgendjemand, der den abgetrennten Kopf meines schwulen Sohnes auf den Tisch knallt, würde ich für ganz Berlin eine Grillparty schmeißen. Wenn jemand sowas postet, wenn jemand sowas postet auf Facebook, also entschuldige, ich kann es nicht, wenn du mir jetzt die Frage gleich stellst von wegen, hat deine Mutter das freiwillig gemacht oder dein Vater, kann ich nicht sagen. Vielleicht macht sie das vielleicht aus dem Zwang, weil mein eigener Vater sie gezwungen hat. Oder mein eigener Vater das kontrolliert, weil er vielleicht weiß, dass ich das verfolge und mich das irgendwie emotional macht. Oder was weiß ich alles, kann ich nicht sagen. Oder wenn du mich fragst von wegen die Entführung, hat dich deine Mutter nach Hause gelockt, weil sie das selber wollte am Telefon? Oder hat dein eigener Vater nebengestanden und hat sie gezwungen? Kann ich wirklich nicht sagen. Bis heute nicht. Obwohl meine Mutter wie eine beste Freundin gewesen ist, kann ich einfach nur mal nicht sagen, ob es wirklich freiwilliger Wille gewesen ist oder ein Zwang. Kann ich wirklich nicht sagen. Möglich, sehr möglich, 60% vielleicht, dass es wirklich ein Zwang gewesen ist. Aber kann ich bis heute einfach nicht beantworten.
Okay. Wow. Okay, gut, dann bist du zurück nach Berlin, zurück ins Zeugenschutzprogramm. Du hast wahrscheinlich ständig über die Schulter geschaut, ne? Du hast ständig in Panik gelebt. Dass
natürlich, ich musste hier komplett anonym leben, habe meine Haare gefärbt, ich habe einen ganz anderen Namen getragen, eine ganz andere Schule, nicht, also eine Schule irgendwo in Hellersdorf oder sonst wo, wo eigentlich nie im Leben jemand auf die Idee kommen könnte, dass ein Nasser dort jetzt auf die Schule geht, habe dort meinen Abschluss Gott sei Dank machen können und ja, in Ruhe leben können, weil der Prozess, der hat sowieso lange, lange dafür gebraucht, erstmal bis er überhaupt zum Gericht gekommen ist. Und ja, dann habe ich erstmal meinen Abschluss gemacht in der Schule, habe die Ausbildung begonnen und dann war irgendwann zwischenzeitlich 2015 der Prozess dann.
Und Anklage war auf?
Entziehung minderjähriger.
Okay, also das heißt versuchter Mord oder geplanter Mord oder so.
Genau, also quasi, nee.
Stand
also
nicht in der Anklage.
Überhaupt nicht, weil die sagten selber, wir haben einfach Nasser gesehen, dass er einfach nochmal gestresst gewesen ist. Er hatte zu viel Stress mit seinen Eltern, also haben meine Verwandte gesagt. Und deswegen haben wir einen Ausflug mit ihm gemacht nach draußen, so ein bisschen das Land anschauen. Und wir wollten vielleicht irgendwie in den Libanon mal die Verwandten dort besuchen. Wir wollten nie irgendwas Böses für ihn.
Und damit sind die durchgekommen?
Ja. Es war nur Entziehung minderjähriger, weil nun mal vom Gesetz es nicht erlaubt gewesen ist, dass sie das überhaupt machen. Weil es war schon dort das Sorgerecht entzogen und es war auch eine Auslandssperre für mich vorgesehen, dass ich nicht außerhalb Deutschland durfte ohne eine Genehmigung. Und das haben sie aber trotzdem gemacht. Das mit dem Mord und so weiter haben sie gesagt, überhaupt nicht. Ey, er wollte doch selber, er hat uns gefragt, ob wir irgendwie mit ihm ins Ausland gehen. Und dann haben wir ihnen gesagt, ja gut, dann können wir gerne machen. Und ja, das war halt unklare Beweislage, kann man sagen. Es war halt nur wegen Entziehung minderjähriger, aber das Schlimme ist einfach nur, der Prozess war ja auch international überall in der Presse und das war halt nur mal ein Skandal vom deutschen Gericht, aber das war nun mal so und das akzeptiere ich bis heute. Der Prozess hat keine 4 Minuten gedauert, nach 4 Minuten war alles vorbei, weil die Staatsanwaltschaft, die Richterin und die Verteidiger meiner Verwandten einen sogenannten Deal vereinbart haben, so nennt sich der vor Gericht, dass sie quasi vor Gericht nicht erscheinen sollen. Und fürs Nicht-Erscheinen würde das Amtsverfahren zu einem Strafverfahren umgeleitet und somit würden sie fürs Nicht-Erscheinen, ich betone es wirklich, fürs Nicht-Erscheinen eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 15 Euro, das bedeutet 1.350 Euro pro Kopf bekommen und somit ist der Prozess vorbei. Fürs Nicht-Erscheinen, nicht für die Entziehung Medien oder sonst was, nur fürs Nicht-Erscheinen würden sie eine Geldstrafe von 1.350 Euro bekommen und somit ist alles vorbei. Als ob nie etwas passiert wäre.
Wahnsinn.
Nur fürs Nicht-Erscheinen, für eine Entführung und alles Mögliche, was passiert ist, wurde nie verhandelt, nie. Gab es nie einen richtigen Prozess, nach 4 Minuten.
Und das kann man auch nachträglich nicht mehr.
Ich durfte nicht mal in eine Berufung gehen oder das Urteil anfechten.
Darfst du nicht?
Durfte ich auch nicht, weil ich war ja selber erstmal Hauptkläger. Als Hauptkläger oder als Zeuge könntest du ein Urteil anfechten. Wenn du allerdings Nebenkläger noch dazu bist, was automatisch die Richterin gemacht hat im Nachhinein, weil die Staatsanwaltschaft war dann Hauptkläger. Ich war Zeuge und gleichzeitig Nebenkläger. Als Zeuge an sich durfte ich natürlich in Berufung gehen. Wenn ich aber gleichzeitig Nebenkläger bin, was irgendwann spontan passiert ist von der Richterin, blieb mir die Möglichkeit verwehrt, in Berufung deswegen zu gehen. Fuck. Ja. Somit musste ich das Urteil akzeptieren, aber ich dachte mir einfach ganz ehrlich, macht was ihr wollt, vor einem deutschen Gericht, ist mir so egal. Ich habe einen Tag später einfach direkt eine Demo angemeldet in Neukölln.
Ich erinnere mich.
Und das war der Hammer. Es war so genial. Ja. Es war wirklich phänomenal. Also in Neukölln muss man sich halt vorstellen, gerade am Kulumidam, da gibt es so eine riesige Moschee, die Schehitlik-Moschee, die nun mal ein bisschen konservativ gestrickt ist, auch mit Homo-Treffen und so. Zweimal haben die schon die Treffen da abgesagt, dass man sich irgendwie näher kommt. Und ich habe genau dort vor der Moschee die Demo angemeldet. Also das Motto war ja gegen Homo und Transphobie im Islam. Mhm. Und die Demo, die war wirklich phänomenal groß. Also innerhalb von 2-3 Wochen so viele Menschen einfach zu erreichen, dass wir alle auf die Straße gingen und dort für unsere Rechte eingestanden haben. Wir sind quasi quer durch Neukölln gelaufen, an der Sonnenallee bis zur Karl-Marx-Straße, bis U-Bahnhof Neukölln, Hermannplatz. Das sind alles heikle Orte in Neukölln, wo du einfach nicht wirklich so offen Hand in Hand mit einem Mann oder als Drag-Queen oder als Transfrau rumlaufen kannst. Und damit habe ich nun mal ein Zeichen gesetzt, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt noch die Medienaufmerksamkeit, die ganze Presse vor mir und die gucken gerade, was eigentlich mein nächster Schritt ist nach dem Prozess. Mhm. Und da dachte ich mir, ich nutze das einfach direkt aus und zeige einfach, bitte, ich akzeptiere das Urteil, aber trotzdem lasse ich mich nicht unterkriegen und kämpfe weiter für meine Rechte.
Und es war ja auch ein riesiger Befreiungsschlag, ne? Also dann quasi in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, hier bin ich übrigens, ich bin sichtbar.
Richtig,
ihr genau wisst jetzt, in diesen Bezirken. Ihr könnt mich sehen, ich bin hier, wenn ihr mir was wollt, könnt ihr kommen, aber traut euch.
Richtig, genau, in den Bezirken, genau da, wo alles passiert ist, wo diese Entführung angefangen hat, wo das mit dem Benzin, mit dem kochenden Wasser, alles, wo alles passiert ist, genau da habe ich mich hingestellt mit der ganzen Community und da dachte ich mir einfach, traut euch jetzt noch irgendwie was zu machen, wo die ganze Community hinter mir steht. Traut euch das. Das haben sie natürlich nicht, weil in der Öffentlichkeit würden sie es nicht machen und das können die auch nicht. Aber das Schöne ist einfach nur, die Demo ist auch am Elternhaus wirklich vorbeigezogen.
Wow.
Und das Witzige daran ist, der Prozess war ja 2015 im März. Ne? Die Entführung war 2012 im Dezember. 3 Jahre nach der Entführung sehe ich meine Eltern zum ersten Mal wieder auf der Demo. Und zwar auf dem Balkon. Ich habe die Schwulenfahne auf meinem Rücken, die ganze Community hinter mir und ich sehe meine Eltern auf dem Balkon.
Oh, Nasser, ich fange zu heulen.
Und wirklich, meine Eltern in dem Moment, also mein Vater zumindest, der zeigt einfach den Mittelfinger vom Balkon. Ich in dem Moment denke mir einfach nur, mach das, wie du möchtest. Ich habe die Schwulenfahne wie ein
Superhero mit seinem Cape.
Richtig. Und in dem Moment dachte ich mir einfach nur, die 2 Finger rechts und links mit meinen, also halt das Peace-Zeichen, habe ich einfach nur gezeigt und gesagt, hier, bitte, trau dich jetzt irgendwie noch was zu machen. Hinter dir, mir steht die ganze Community, die mich so akzeptiert und liebt, wie ich bin. Bitteschön. Das war wirklich so ein schöner Tag, den ich nie im Leben vergessen werde. Das war so toll. Oh Mann.
Schatz, mir fehlen gerade die Worte und mir laufen die Tränen ein
bisschen. Ich sehe das gerade, oh je.
Nein, das ist so toll, Schatz. Ich bin, das bewegt mich sehr, aber ich bin halt auch wahnsinnig stolz auf dich, dass du das geschafft hast und dass du nicht klein beigegeben hast und dass du dir den Spirit hast nicht lähmen lassen und den Mut und auch den Trotz. Ne? Also weil
ich habe mir einfach gesagt, wenn nicht wir, wer dann? Und wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja. Ach, Schatz.
Mensch, ey, ohne Scheiß, wir schwitzen schon genug und dann noch die Tränen in den Augen, ist ja schon furchtbar.
Oh, wow. Ja, du hast dich dann wirklich Hals über Kopf in den Aktivismus auch gestürzt. Ne? Du hast ja dann dir die Stimme nie wieder verbieten lassen tatsächlich und bist bis heute einer der aktivsten hier in der Stadt. Wie kam es denn dazu?
2015, als wirklich die Demo zu Ende gewesen ist, dachte ich mir, ich schwebe ein bisschen zu sehr über dem Boden, weil es hat mich so ein bisschen zu sehr auch getroffen. Du musst dir mal vorstellen, ich war damals frische 18, 19, ich war 18,5 Jahren.
Ja.
Und ich musste mir irgendwie vorstellen, was will ich jetzt eigentlich überhaupt machen? Will ich jetzt wirklich nur noch in diese Richtung Medien und dies und das machen oder will ich auch ein normales Leben leben?
Ja.
Und natürlich, das normale Leben wollte ich irgendwie weiter aufrechterhalten. Es gab einfach zu viele Interviewanfragen. Es gab zu viele Anfragen für ein Buch oder ein Theater oder einen Kinofilm.
Ja.
Ich meine, Marco Kreuzpainter, vielleicht kennst du den, oder zum Beispiel den Rosa von Braunheim oder andere Regisseure, die haben mich immer wieder angeschrieben und gefragt, Mensch, wir haben uns irgendwie überlegt, wir wollen dies und das mit dir machen, irgendwie einen Film oder ein Buch oder sonst was. Aber ich habe immer wieder gesagt, danke, aber nein, danke, aber nein, ich möchte mein normales Leben wieder haben. Ja. Mit 18, gerade wenn irgendwie so viel Presse und Interviews und so weiter kommen, da schwebst du irgendwann über den Boden und denkst dir, wow, ich werde bekannt und Fame und so. Ja. Aber irgendwann musst du auch wieder den Boden unter dir finden. Und deswegen habe ich mich zurückgezogen, habe gesagt, ich mache jetzt erstmal wirklich meine Bildung, habe eine Ausbildung direkt 2015 gemacht und mich komplett zurückgezogen. Mhm. Ganze 3 Jahre, von 2015 bis 2018, komplett zurückgezogen, meine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht. Bis halt nur 2017 das Gripstheater mich angefragt hat, was gesagt hat, dass sie gerne halt ein Theaterstück über mein Leben machen wollen und quasi, was die Idee dahinter ist für Mitschüler, für Klassen, dass es quasi halt einen Denkanstoß gibt für die Klassen. Mhm. Und ich dachte mir einfach, das Gripstheater kenne ich schon mal von meiner Kindheit. Mit 6, 7 Jahren war ich schon dort und kenne auch wirklich die Geschichten vom Grips, wie sie dies machen. Und da war ich einfach nicht abgeneigt und so ist das Theaterstück.
Das Stück heißt Nummer 7 Nasser? Nein, wie heißt das?
Nasser, Hashtag 7 Leben.
Hashtag 7 Leben, so.
Genau.
Alles klar.
Genau, das wird im Gripstheater aufgeführt, im Podewil am Alexanderplatz. Ja. Jetzt gerade zurzeit nicht, wegen Corona normal.
Ja.
Aber normalerweise wird das halt aufgeführt und das ist hat schon wirklich was Bewegendes, weil der Nasser.
Total.
Das ist,
Alter.
Also gerade diese Geschichte nun mal ist auch so bewegend im Stück, weil man erzählt nicht sofort als allererstes, hey Leute, ich bin der Nasser und schwul. Mhm. Es wird als allererstes gesagt, hey Leute, ich bin der Nasser, das ist meine Familie, das ist meine Schule. Man versucht erstmal eine Bindung zum Publikum zu finden, gerade wenn es um Mitschüler geht. Mhm. Weil wenn du Mitschülern direkt sagst, also eine Schule, hey Leute, ich bin Nasser und schwul, cut, sofort direkt sofort, geht gar nicht. Ja. Aber wenn du erstmal eine Bindung zu den ganzen Schülern irgendwie findest und denen irgendwie Szenen aus dem Alltag zeigt, wie zum Beispiel hier, ich habe meine Familie hier, meine Mutter, mit der ich gut befreundet bin, meine Geschwister, die nerven, mein Vater, der irgendwie Probleme mit mir hat, der ganze Alltag in der Schule, dann hast du erstmal so eine Bindung, richtig, zu den ganzen Schülern, bis am Ende du halt immer wieder so eine Szene vom Alltag zeigst, die Geschichte langsam erzählst und irgendwann mittendrin, irgendwann sagst du einfach nur mal, ja, und die Problematik war, ich bin schwul. Mhm. Und dann ist nicht sofort die Blockade da, sondern man denkt sich einfach, was ist denn danach passiert, warum und weshalb? Mhm. Und da hast du wirklich eine totale Bindung gefunden. Und ich finde wirklich, das Stück hat so vielen Mitschülern, also so vielen Schülern einfach von Schulen gezeigt, dass es ganz anders geht. Und am Anfang wirklich habe ich immer wieder im Hintergrund, weil ich habe mich halt im Hintergrund bei der Technik aufgehalten und gehört, wie von wegen Schüler gesagt haben, ja Mann, die Lehrerin hat mich jetzt so hierher gebracht, die so eine Schwuchteltheater und so. Und am Ende habe ich wirklich mich dann vorgestellt, so auf der Bühne, von wegen, hey Leute, hier ist das Original. Mhm. Und da haben sich wirklich Schüler so gesagt von wegen, ey, guck mal, wirklich, ich bin, muss ehrlich sein, ich war hier wirklich mit einer falschen Einstellung rein, dachte, meine Lehrerin will mich zu einem Show, ja, scheiß schwul Theaterstück reinbringen, aber ganz ehrlich, wie ich das heute gesehen habe, guck mal, das ist nicht korrekt und wenn ich auch sehe, in einem Schulhof, da wird jemand gemobbt, weil er irgendwie so ein bisschen Mädchen ist und so, ich würde ihn sofort verteidigen, weil es geht nicht so und wir müssen auch in einer normalen Gesellschaft leben. Also das hat wirklich immer wieder was angestoßen bei den Schülern.
Können wir bitte nochmal über Förderung für Theater reden und wie wichtig Kultur ist für das soziale Miteinander an dieser Stelle.
Vollkommen richtig, natürlich.
Hi. Wahnsinn, weil ich meine, da haben sich Lehrer, die können sich da stundenlang, Tage, monatelang die Zähne ausbeißen an den Schülern, aber guck mal, so ein kleines Theaterstück und plötzlich
70 Minuten und sofort hast du sofort eine Veränderung bei den Schülern. Unglaublich. Ja. Also gerade wirklich, was Theater angeht, dass wirklich, wenn jemand irgendwie kann, alle möglichen Theater, das Gripstheater und was auch immer, wirklich gerade in Berlin muss man immer wirklich wieder fördern, weil das sind halt nun mal gerade die Orte, die einfach für Veränderungen sorgen und auch gerade die Generation, die Schüler in Klassen, auf Oberschulen, Grundschulen, dass sie einfach mal da gefördert werden und zum Nachdenken bringen. Ich meine, einmal habe ich wirklich sogar mitbekommen, ganz zufällig, dass eine Klasse aus Hessen ist direkt angereist, nur für das Theaterstück. Die ist angereist, hat sich das Theaterstück angesehen, hat im Hotel eine Nacht übernachtet und gleich wieder am nächsten Tag wieder zurück. Nur für das Theaterstück.
Ja, ich komme ja aus Hessen, aus der Ecke, und das war also tatsächlich ein massives Problem schon, als ich noch jung war. Ne? Also ich habe sehr häufig auf die Backen bekommen, musste immer aufpassen, wo ich lang gehe und wem ich begegne, weil ich eben auch sehr, sehr sichtbar war zu der Zeit schon. Ja.
Tragisch, aber geil.
so tragisch. Aber geil. Und damit willkommen zu unserem relativ neuen Segment der tragisch, aber geil Geschichte. Das Konzept ist ja ungefähr so, dass es quasi der Hochmut vor dem Fall, ne? Also man findet sich gerade ein bisschen zu geil oder das Leben ist ein bisschen zu sexy oder ein bisschen zu heiß oder was auch immer. Man ist ein bisschen fliegt zu hoch und dann holt das Schicksal aus und klatscht dir einen ins Gesicht, damit du auf den Boden der Tatsache kommst. Hast du so eine Geschichte? Bist du so... Weißt du schon was?
Ja.
Ich erzähle meine zuerst. Dann kannst du noch ein bisschen überlegen. Ich habe damals meine allererste Show im GMF, das war 2004, würde ich sagen. Das allererste Mal, dass ich im GMF auf der Bühne gestanden habe. Und ich wollte es richtig machen. Ich wollte es machen, wie die es in Amerika machen. Ich hatte zwei Tänzer, wir haben wochenlang geprobt. Ich hatte eine Videoinstallation. Ich habe mein erstes Musikvideo gezeigt. Also es war ein richtig fetter Abend.
So ein richtiger Popstar.
Ja. Ich habe richtig Gas gegeben. Ich hatte Windmaschine und so, weißt du Bescheid. Mega. Naja, 2004, weißt du. So. Und Janet Jackson All Night ist ja seitdem mein Lied quasi. Die Show war bombastisch. Ich habe alle Schritte hingekriegt. Hatte am Ende Ades und Biggie stand vorne in der ersten Reihe und immer Barbie, Barbie geschrien. Und ich bin echt von der Bühne runter und alle haben applaudiert. Und ich bin Backstage und dachte so, wow, okay, ich bin jetzt ein Superstar. Ich habe es geschafft.
Geil.
Und Bob Young kam dann Backstage mit einer Flasche Champagner und meinte auch so, Girl, you were amazing, bla bla bla. Everybody's loving it, everybody's talking about you. Und ich musste dann irgendwie aufs Klo mal und bin einmal so durch die Menge durch und wirklich, also ich konnte gar nicht durch die Leute, ohne dass mich jeder angehalten hat und so. Und I was very full of myself in that moment. Ah. Ich habe wirklich gedacht, ich bin's. Und hatte den Tag aber nichts gegessen, weil vor der Show und mit Einschnüren und Tanzen und so, das war mir nichts. Und hatte quasi noch einen leeren Magen und dann haben wir da relativ schnell diese Champagnerflasche gekillt.
Oh Gott.
Und ich habe damals einen Typen gedatet, der mit Ketamin gedealt hat, mit Special K. Ja. Und der hat mir dann noch im Backstage wieder, hat er mir dann noch zwei, drei Dinger in die Nase gedrückt. Und plötzlich merke ich so, oh,
mir
wird ganz schön schlecht. Der Champagner bubbelt in meinem leeren Magen und ich muss jetzt irgendwie Abhilfe schaffen. Ich wusste aber, wenn ich jetzt wieder durch die Leute raus muss zum Klo, dann schaffe ich es nicht, weil mich alle Leute vollquatschen. Und schaffe ich es nicht rechtzeitig. Und dann gucke ich mich um und ich sehe, hinter mir ist so ein schwarzer, schwerer Vorhang. Da denke ich, alles klar, super, einen Vorhang kann ich hinterkotzen. Und ziehe den Vorhang zur Seite und kotze mir richtig die Seele aus dem Leib. Und bin total erleichtert, dass ich es geschafft habe, ohne das Gesicht zu verlieren und guck nach oben. Und dann, das war in der Natascha-Bar, also im hinteren Teil der Natascha-Bar, damals noch im Café Moskau. Und habe nicht mitgeschnitten, dass hinter dem Vorhang eine komplette Fensterfront war und draußen irgendwie 30 Leute standen.
Ach du Scheiße, stellst du mir ganz bildlich vor.
Habe ich zweimal Show gemacht an dem
Abend. Ach du Scheiße.
Ja.
Oh Gott.
Ja, yeah. Now top that.
Das wird unmöglich. Ach Gott, ey. Gott, ey. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, dass ich in der Hotellerie arbeit und einen eigenen Chef dort hatte, der irgendwie total süß war. Ich meine, ich habe den total geil gefunden und so, aber der wusste das halt nicht. Ich habe nämlich immer so ein bisschen bedeckt gezeigt und habe es immer getrennt, so von wegen privat und Arbeit. Und ich bin dann irgendwann so ein bisschen gestresst gewesen am Alltag, hab mir gedacht einfach, Alter, ich muss irgendwie Druck rauslassen. Diesen Druck einfach unten. Und dachte mir einfach nur, so, verdammte Scheiße, diese Bälle werden mir dann irgendwann und dachte mir, komm, ganz ehrlich, nach der Arbeit, ich meine, wir haben uns verabschiedet, ne? Er hat irgendwie gesagt, ja gut, okay, wir sehen uns dann morgen halt zum nächsten Arbeitstag, dies, das, und ich so, ja gut, okay. Und dann bin ich halt durch Straßen gegangen und dann bin ich irgendwann mitten am heißen Tag in die Hasenheide gegangen.
Okay.
Und da dachte ich mir, komm, ich gehe einfach jetzt ein bisschen so durch den Park, so ein bisschen.
Bisschen durch die Büsche.
Genau, okay, du hast es jetzt erwähnt, sehr schön, genau, danke schön. So ein bisschen durch die Büsche, hab geguckt, was so rumläuft, ach die und dort, dort ein paar Schwänze und so. Mhm. Und naja, sagen wir mal so, mit einer Maske habe ich dort dann jemanden gesehen, wo ich mir dachte, komisch, so groß.
Maske, war das schon Corona-Zeit oder was?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Naja, sagen wir mal so, ich habe halt einen großen Mann gesehen, der blond war und dachte mir, komisch, das Gesicht kommt mir doch sehr gut bekannt vor. Dachte mir, aber ich sag nichts. Und ich hatte auch meine Maske und dann habe ich mich irgendwie auf den Boden hingekniet und da habe ich, ich habe beobachtet. Ich habe nur beobachtet. Und dachte mir einfach nur so nach 10 Minuten, passiert da überhaupt was? Kommt da irgendwas noch? Steigt irgendwas nach oben noch oder nicht? Ja, naja, sagen wir so, wir hatten dann irgendeinen Spaß, dies und jenes und am Ende bin ich aufgestanden, hab dann geguckt in seine Augen und er guckt mich in meine Augen an und ich so, ach du Scheiße.
Ich seh dich Montag.
Das war nicht mein Ernst, was ich da gemacht habe. Ich habe meine Maske runtergezogen und er so, ach du Scheiße. Und da haben wir uns wirklich tatsächlich erkannt. Also ich habe nur geahnt, dass er das vielleicht ist und das war wirklich mein eigener Chef. Das war, also befreiend war das auf jeden Fall. Es war irgendwie am Anfang so und dann am Ende war ich in der Hase und dachte mir,
Und jetzt, wo die Katze aus dem Sack ist, kann man sich ja vielleicht öfter mal treffen, oder was?
Naja, es blieb nicht beim einen Mal. Es war wirklich der Hammer. Also ich muss ehrlich sagen, aber das bleibt jetzt unter uns. Er hört das ja sowieso nicht. Gerade als ich zu Hause war, ich war nicht alleine. Er war auch nicht auf Arbeit.
Oh.
Naja, wir sind ja beide sowieso gerade ohne Arbeit.
Ah, ich verstehe. Ah, okay. Ich verstehe. Oh.
Ja.
Oh, das ist aber süß.
Nein, nicht nur süß, sondern schau mal auf meine linke Hand.
No.
Das ist ja das Lustige daran.
Ihr seid verlobt?
Nein, nein. Also nur zusammen.
Aber süß mit Ring?
Ja, also so ein Liebesring von wegen, hat mir letztens gesagt, ganz ehrlich, wenn du denkst, du bist irgendwie alleine und hast alles mögliche, Stress, dies, das, der Ring verbindet uns.
Oh, das ist süß.
Oder? Das ist wirklich der Hammer.
Ja, aber du bist ja einer der Hauptorganisatoren, meine ich, gewesen, bei der diesjährigen Pride-Demo. Also nicht zu verwechseln mit einem normalen CSD, sondern ihr habt eine richtige Demo ins Leben gerufen auch.
Genau.
Wie kam es dazu?
Also man muss von vornherein weg sagen, ich habe das mitverfolgt, wie der CSD e.V. in Berlin das mit Corona nimmt, ob der CSD jetzt abgesagt wird oder nicht, ob der jetzt irgendwie verändert wird oder verlegt wird, wie auch immer, und ich habe dann am Ende es sehr, sehr enttäuschend gefunden vom CSD e.V., dass sie quasi den CSD total abgesagt haben und gesagt haben, wir machen nur noch virtuell, weil Corona gerade zurzeit herrscht, heißt es nicht, dass Homo- und Transphobie auch eine Pause eingelegt haben.
Ja.
Im Gegenteil, die Fallzahlen gehen immer weiter hoch, was gerade zum Beispiel in Polen passiert mit Duda jetzt gerade, dass er mal wiedergewählt wird. Einfach unglaublich. Und man muss jetzt nur noch abwarten, was in den USA wieder passiert. In 3 Monaten ist es ja soweit, dass man guckt jetzt, ob Trump wiedergewählt wird oder nicht. Und in Deutschland genauso mit der AfD, mit allem drum und dran, mit diesen ganzen rechten Pack, was da alles vorgeht. Und deswegen müssen wir einfach nochmal weiter aktiv bleiben. Und da habe ich mir einfach vorgestellt, der CSTV hätte einfach nur mal den CSD unter bestimmten Auflagen trotzdem stattfinden lassen können. Unter bestimmten Auflagen, wie zum Beispiel, dass man auf eine Zwischenkundgebung oder eine Endkundgebung verzichtet, dass man diese ganzen Partygedöns und was weiß ich alles, kann man alles darauf verzichten. Und man
kann es runterbrechen auf das, was es eigentlich sein muss,
richtig,
und sein sollte.
Richtig, mindestens. Nämlich eine politische Demo und nicht genau das ganze kommerzielle.
Ja.
Deswegen habe ich am Anfang wirklich erst mal verfolgt und gesagt, gut, okay, wenn der CSD e.V. das nicht macht, dann bitte, ich mache das von mir aus gerne selber. Dann
ist die Unterstellung, dass sie es nicht gemacht haben, weil sie kein Geld damit verdienen konnten, so richtig? Oder?
Häufig hört man das und ich vermute mal sehr stark, dass es auch wirklich an den Sponsoren lag. Ich vermute das sehr stark, aber man versucht ja auch immer wieder Entschuldigungen auch zu finden, wie ich zum Beispiel mitbekommen habe letztens, dass der Vorstand vom CSD e.V. auch gesagt hat von wegen, wir haben hier ganz viele auch in der Community, die krebskrank sind, die HIV-positiv sind und die müssen wir auch unterstützen wegen Corona, weil die ja auch nochmal vorerkrankt sind.
Und also ich bin HIV-positiv und ich bin keine Risikogruppe.
Und genau das hat aber der CSD e.V. nämlich gesagt.
Schlecht informiert.
Das ist nämlich das ist das Schlimme daran. Also ich dachte mir einfach so, wie uninformiert man einfach nur sein kann. Und also eine Entschuldigung dafür noch zu finden, das ist ja das Schlimme.
Ja.
Deswegen haben sie nochmal den jetzt Plätze einfach virtuell verlegt. Na, vielen Dank auch. Da dachte ich mir, nee, mache ich einfach nicht mit. Hm. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt erstmal bei der Versammlungsbehörde eine Anmeldung. Habe das erstmal im Alleingang gemacht, weil das muss ich wirklich deutlich machen. Hm. Ich habe erstmal im Alleingang gemacht, habe den CSD, also die Pride, angemeldet für den 27. Juni, weil normalerweise ist der CSD eigentlich auch im Juni, weil dort der Global Pride ist. Ne? Ja. Stonewall hat ja damals im Juni stattgefunden. Und 27. Juni habe ich den angemeldet, organisiert und dann habe ich halt quasi die anderen Mitorganisatoren mit ins Boot geholt, haben das alles zusammen auf die Beine gestellt und ja, da war wirklich phänomenal positiv. Also
ich habe nur tolle Sachen gehört. Ich habe ganz viele Leute aus meiner Generation, ich war leider nicht da, die mitgelaufen sind, die gesagt haben, dass sie besonders von der jungen Generation, die du abgeholt hast, die du ins Boot geholt hast, irrsinnig begeistert waren. Also es war wie politisch engagiert die ganz jungen mitgelaufen sind und wie tolerant und breitbandspektral quasi die auf die Straße gegangen sind und dass sie gesagt haben, also bei unserer Generation, bei den Älteren warst du dann leider ein bisschen dünn beseelt. Aber ja, also das war glaube ich, wirklich phänomenal.
Am Anfang hat man immer wieder von sich gefragt, Mensch, geht das denn überhaupt, irgendwie einen Pride, einen CSD zu machen? Ich meine, der Alkohol fehlt, die Musik fehlt, diese ganze Partygedöns, es geht doch nicht. Das kann man sich doch gar nicht vorstellen bei den ganzen Schwulen, dass die richtig demonstrieren und politisch sind als kommerziell. Das geht nicht. Da hat man sich immer wieder diese Frage einfach gestellt. Und da habe ich denen einfach mir wieder gesagt, Leute, wir haben einfach nur mal ein Konzept. Also gerade wegen Corona haben wir ein Konzept. Wir haben ein Konzept, wie wir das politisch machen, statt kommerziell. Und das ist alles aufgegangen. Selbst die Polizei hat getwittert. 98% der Menschen haben sich an die Abstände gehalten, haben Masken getragen. Man hat auch gesehen von den ganzen Medien, also ARD zu Euronews, Deutsche Welle, überall, alle haben gesagt, es war wirklich politisch als kommerziell. Und tatsächlich, was für ein Wunder, der CSD geht auch politisch, anstatt kommerziell. Und da kann sich wirklich nur mal der CSDV da von einer Scheibe abschneiden.
Absolut, absolut. Also ich erinnere mich wohlwollend an damals die Enough is Enough-Demo, die erste große nach dem
2014, wegen Russland noch damals, ja.
Genau, 13 war das, meine ich. Ja, aber 13.
13?
Ja. Und das war ja ein Riesenmarsch, da waren ja auch zigtausend Leute.
Richtig.
Und da lief auch keine Mucke, da wurde nicht gefeiert, es war halt ein Protestmarsch und es war sehr politisch, es war sehr emotional und sehr kraftvoll. So, also ich hatte nach dem Tag hatte ich so viel mehr Pride in mir als nach jedem besoffenen Druffen CSD, auf dem ich war.
Also es war wirklich phänomenal. Also gerade Enough is Enough damals mit der Demo. Also ich war ja selber dabei und dachte mir, sowas ist doch einfach bombastisch, wenn es einfach vom CSD selber kommt. Ich meine, wo ist denn wirklich das Problem? Was für ein Argument hat man, dass man das einfach nur mal nicht macht? 2015 hätte man das machen können. 2016, 17, 18, so wo 19. Warum hat man das immer wieder nicht gemacht? Woran lag das? Lag das wirklich nur an dem Geld? Lag es an den Sponsoren? Wenn es nicht an den Sponsoren liegt, gib mir ein anderes Argument. Aber was ist es? Diesen Grund habe ich einfach bis heute nicht erfahren. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn einfach nur mal keine Veränderung selber von so einer Organisation kommt, dann muss man es selber in die Hand nehmen. Ich persönlich für mich habe jetzt einfach auch selber gesagt, ich habe schon eine nächste Demo angemeldet, die im nächsten Jahr wieder stattfindet, also die nächste Pride, wirklich im Juni. Aber
I love you.
Und das Lustige daran ist, viele haben ja immer wieder gesagt, wow, jetzt geht's aber in die Richtung von wegen Konkurrenz, CSD versus Pride. Aber in dem Moment dachte ich mir, Leute, nur so als Info, ich bin selber im CSD e.V. Mitglied, ich bin Vereinsmitglied. Und ich habe mir aber auch selber gleichzeitig gedacht, wenn ihr selber seht, dass es eine Konkurrenz ist, bitte, dann mache ich das selber zum CSD e.V. selber als Pride, nämlich ich möchte selber in den Vorstand. Wenn ich nämlich in den Vorstand gewählt werde von den Mitgliedern, was die Mehrheit sogar wäre, dann wäre ich selber am Vorstand und könnte selber sagen, diese Pride ist vom CSD e.V. selber organisiert, selber von uns als CSD e.V. Und die ist nicht kommerziell, weil der CSD im Juli wird dann nicht stattfinden, nur noch die Pride, die im Juni stattfindet am 26. Und da habe ich schon so viele Leute hinter mir, wirklich von Veranstaltern wie Bob Young zum Beispiel oder zum Beispiel Gloria Viagra zu Oliver Mohns und Patrick Erhardt, die sind alles ganz große Veranstalter und Partymacher und ganz viele Drags, Künstler, die sind alle wirklich total hinter mir und sagen einfach phänomenal, genau sowas haben wir gebraucht. Und man denkt sich einfach, so blöd es jetzt vielleicht auch klingt, gerade diese junge Generation, wie so ein Empowerment einfach die Nummer haben, diese Kraft, die sie da drin investieren, genau das braucht man einfach nochmal für ein CSD.
Absolut.
Mal schauen, was nächstes Jahr kommt.
Was sind denn sonst jetzt deine Pläne und Ziele? Hast du irgendwelche Sachen, die jetzt auf dem Zettel stehen? Oder?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der nächste Plan von mir ist überhaupt erstmal Corona zu überleben. Wie jeder andere.
Direkt, ja.
Sagen wir mal so, ich bin ja zurzeit auch arbeitslos, wie jeder andere Künstler, aber ich bin ja kein Künstler, sondern, na, vielleicht ein bisschen.
Doch.
Oh. Ich habe ja quasi meine Karriere aufgebaut als Hotelfachmann, habe am Empfang direkt gearbeitet, weil ich auch wirklich die Kultur nun mal liebe und verschiedene Menschen immer wieder gerne kennenlerne und sehe einfach, wie sie drauf sind. Und ja, wegen Corona hat zurzeit unser Hotel geschlossen und ja, seit April überlege ich halt jetzt, wann es mal wieder öffnet, wann es mal wieder losgeht. Aber Hand aufs Herz, die Hoffnung habe ich immer schon längst verloren bei diesem Hotel. Deswegen gucke ich mich erstmal ein bisschen um, wo jetzt gerade wirklich da, in welchem Hotel was losgeht. Aber die Branche, gerade Tourismus, ist ja gerade.
Ja, naja, wie so viele.
Genau. Aber ich meine, das betrifft ja jeden Einzelnen. Und ja, also sagen wir, darauf habe ich mich jetzt gerade ein bisschen fokussiert, zu gucken jetzt gerade, wie es eigentlich überhaupt in Zukunft erstmal weitergeht. Und ja, also meine zukünftigen Pläne sind sowieso gerade erstmal jobmäßig, dann gucken, wie der CSD e.V. sich jetzt entwickelt, in den Vorstand rein, den ganzen CSD komplett neu krempeln und so. Ja, das ist halt quasi das, was in Zukunft bei mir so ansteht. Ja.
Ich bin sehr gespannt, was du noch bewegst, mein Schatz. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Das klingt jetzt wie eine alte Mutti, aber es ist tatsächlich so. Ich beobachte dich auch schon eine Weile und bin echt immer wieder geflasht, was du alles wie du die Welt aus den Angeln heben kannst, wenn du dich anstrengst.
Weißt du, ich habe mir wirklich immer wieder gesagt, wo immer wieder danach, nach dem CSD, auch nach dem Pride, man darf es ja nicht CSD nennen, nach dem Pride, haben wirklich immer wieder mir Leute geschrieben und gesagt, auch in den Medien, von wegen, yeah, you can be brave from yourself and du kannst wirklich stolz sein und was du alles getan hast. Ich habe immer wieder gesagt, Leute, bitte, tut mir einfach einen Gefallen und sagt nicht immer wieder Danke zu mir, sagt einfach Danke zu den Leuten, die das gemacht haben. Mhm. Diese ganzen Leute, die jetzt heute da sind, die sich präsent gezeigt haben, die Leute, die sind einfach nur mal die, die einfach diesen großen Dank zu haben. Ich habe das zwar organisiert mit den anderen Mitorganisatoren, nichtsdestotrotz mache ich aber nicht das Bild daraus, sondern die ganzen Leute, die Menschen. Ja. Die machen das alles Mögliche da draußen. Und deswegen sage ich immer Danke zu den anderen, die das möglich machen.
Du magst Komplimente anscheinend nicht besonders gerne. Ich mache dir jetzt trotzdem noch eins.
Oh.
Es beeindruckt mich sehr, dass du deinen Erfolg als Aktivist auch immer wieder von deinem Ego trennst. Und dass du auch nach der ersten großen Demo gesagt hast, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück. Ich will hier nicht, ich will nicht auf dieser Wolke weiter reiten. Ich will nicht weiter irgendwie mich geil fühlen und anfangen zu fliegen und mein Leben verfilmen lassen, sondern ich ziehe mich jetzt erstmal zurück und setze mich auf den Hosenboden und kümmere mich um das, was echt ist. Und ja, das ist,
ich meine, damals war ich ja 18, ne? Ich war 18 und hatte gar keine Ausbildung, lediglich nur einen Schulabschluss. Ich musste irgendwie wissen, wie es in Zukunft weitergeht. Ich meine, was in Zukunft passiert, was ab nächstes Jahr, übernächstes Jahr in 5 oder 10 Jahren ist, kann ich bis heute nicht sagen.
Ja.
Aber ich musste mich irgendwie weiterhin auf mein Leben fokussieren und ich glaube, großen Dank auch wirklich, wer mich dazu geleitet hat, ist mein Sozialarbeiter zum Beispiel, der auch schwul ist, der auch das damals mitgemacht hat mit der schwulen Bewegung. Der hat ja zum Beispiel das Manometer mitgegründet.
Oh, wow.
Ja, der war selber Mitgründer und hat selber mit den ersten CSD mit in Berlin mitgemacht. Der ist ja um die 60, 65 und der hat mich damals immer weiter so geleitet und gesagt, das ist schon die richtige Spur, versucht ein bisschen Abstand zu halten. Das ist ein Sozialarbeiter, den ich einfach wirklich großen Dank übergebe, weil er hat einfach, wäre ich zum Beispiel nicht wieder in Berlin nach der Entführung. Er hat sofort erstens seine goldene Kreditkarte gesagt, hier, buch das Ticket direkt von dieser Kreditkarte ab, das Geld hole ich mir später oder wenn nicht, ist mir auch scheißegal, aber das ist ein Junge, der gerne frei sein möchte und er hat wirklich so viel auf sein Risiko genommen und ja, für ihn bin ich wirklich dankbar.
Es ist so schwer, glaube ich. Ich glaube, viele Leute, gerade heterosexuelle Menschen, haben das nicht so richtig auf dem Zettel und viele auch innerhalb unserer Community haben das nicht auf dem Zettel. Es ist so schwer, sich zu verdeutlichen, wie dramatisch das tatsächlich, besonders in Deutschland war, wie viele Generationen ältere, weise, schwule Männer uns weggebrochen sind, die uns ermordet wurden und die dann die AIDS-Krise dann dahin gerafft hat. Und das siehst du in so einem Beispiel, ne? Also wie selten das ist, dass man einen älteren, weisen, schwulen Mann kennt, der das alles schon mal durch hat und der dir helfen kann und der dir Richtung geben kann. Das haben wir einfach viel zu wenig.
Das alles, was ich gerade heute lebe, das ist nicht selbstverständlich für mich. Alles Mögliche, was ich heute wirklich lebe und bin, verdanke ich einfach nur mal den Generationen, die vor mir gewesen sind und vor dir und vor ihm. Mhm. Also das ist natürlich, das ist nicht selbstverständlich alles. Sehe ich bis heute nicht. Viele sehen das leider nicht so wie ich, aber das müsste man wirklich.
Ja, aber das ist auch die Ignoranz der Jugend, die werden es auch irgendwann lernen, hoffe ich.
Die Erziehung kommt noch von mir.
Ja, Schatzi, irgendwann sind wir die Alten, die, ich bin es ja jetzt schon, die den Jungen auf die Finger hauen. Und
ach, Mäuschen, ich dachte, du bist nur 2 Jahre älter als ich.
Bitch. So nicht. Gut, ihr Lieben, das war schön. Nasser, ich danke dir sehr, dass du da warst. Das war wunderbar.
Ich danke dir für die Einladung.
Sehr gern. Immer, immer wieder. Ach so, sag noch ganz schnell, wo kann man dir folgen? Wo können dir die Leute folgen? Wo gibt es dich zu beobachten?
Also sowohl auf Instagram, da kann man mich einfach direkt bei Instagram nachschauen, Nasser_L-Ahmad oder auf Facebook direkt Nasser_L-Ahmad. Ich glaube, den Link kannst du sogar verlinken, direkt bei den Podcast. Perfekt, genau. Da teile ich ganz ehrlich ganz häufig die Veranstaltung, die Demonstration, die Spendenaktion für Beirut zum Beispiel, genau. Was da alles los ist und da kann man immer mich in Aktion sehen oder auch umgekehrt.
Perfekt. Ich danke dir.
Danke dir. Tschüss.